Folge 122, liebe Patreons und liebe Advantage-HörerInnen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Daniel Massur in einem Hotelzimmer in Stuttgart.
Hey, ist schon der wunderbare Janik. Vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Freue mich auf die Folge und bin gespannt, was du heute wieder vorbereitet hast. Hast du dich denn gut erholt aus Paris?
Direkt so viele Fragen. Also erstmal, du musst dich nicht mehr bedanken, dass du hier bist, weil du bist mittlerweile seit fast 2 Monaten gleichberechtigter Gastgeber dieses Podcasts. Du musst hier sein. Du hast gewisse Verpflichtungen. Du bist zwar öfter da, als du sein musst, aber das spricht ja auch für, dass du Bock hast, aber du musst hier sein. Das heißt, bedank dich nicht mehr.
Ich bedanke mich jeden Tag fürs Leben. Ich bin für so vieles dankbar und auch, dass ich hier dieses Projekt machen darf. Also, es ist wundervoll.
Und für Line Calling auf Rasen auch. Da kommen wir später zu. Okay, da nimmt er einen Schluck aus der Pulle, wie alle sehen, die gerade bei YouTube zuschauen. Übrigens, vielen, vielen Dank.
Ja, gute alte ATP Water Drop Bottle.
Sieht teuer aus.
Mein Getränk 12 Stunden lang kühl hält. Sensationell, das Ding.
Ja, um das mal ein bisschen zu ordnen, für alle, die auf YouTube zuschauen, vielen Dank. Ihr könnt gerne kommentieren, den Kanal abonnieren. Wir sind mittlerweile bei 51 Abonnenten. Das Video zum Beispiel mit Henry Squire hat über 500 Aufrufe, was für so einen kleinen YouTube-Kanal richtig gut ist, weil wir ja noch gar
geil,
nicht...
Geil, danke Henry, Alter.
Weil wir noch gar nicht in den in den Algorithmus gespült werden, aber der hat natürlich überragend gespielt und da wird der Name dann auch mal in der YouTube-Suchleiste öfter reingespielt. Und für alle, die es über euren Podcast-Anbieter oder bei Spotify, Apple hören, vielen Dank, die Aufrufzahlen sind super, Feedback kommt auch regelmäßig rein. Ihr könnt euch immer bei uns melden in den DMs bei Instagram Advantage unterstrich Podcast vor allem. Da lesen wir beide alles und antworten so gut es geht, entweder privat oder hier im Podcast. Ich treffe dich an. Es ist Dienstagabend. Ich bin zurückgekehrt aus Paris gestern über einen Umweg. Habe noch einen guten Kumpel in Fulda besucht, weil da auch mein Auto stand. Der hat da drauf aufgepasst. Vielen Dank, Thorsten, an dieser Stelle. Ist auch Papa geworden. Ich habe heute Morgen das Baby zum ersten Mal in der Hand gehalten und bin jetzt zu Hause in meiner Wohnung. Und du bist in Stuttgart in einem Hotelzimmer, wo du das ATP-Turnier 250er in Stuttgart spielst, die Boss Open, und im Doppel noch im Hauptfeld drin bist.
Ja, genau. Jetzt French Open vorbei und für mich ist die Rasensaison ja schon in vollem Gange. Natürlich sensationell, hier ein Turnier in Deutschland zu spielen. Quali habe ich erste Runde sehr knapp verloren gegen Franzosen Herbert mit 3 Matchbällen, eine bittere Pille, und haben dann ja relativ zufällig, muss ich sagen, eine Wildcard fürs Doppel bekommen, zusammen mit Benny Hassan. Natürlich super Opportunity beim 250er Event Doppel zu spielen, und haben da direkt in der ersten Runde ein sehr, sehr gutes Doppel. Erla Mietler aus Österreich geschlagen. Mhm. Match-Tie-Break, immer so eine Sache. Kennt natürlich auch jeder von den Ligaspielen, wie schnell das gehen kann. Da das glücklichere Ende bei uns gehabt und haben jetzt 2 Tage spielfrei, was auch eigentlich relativ ungewöhnlich ist. Wenn man so Challenger-Future-Doppel spielt, hat man das nicht so oft auf ATP, jetzt wo Sonntag Finale ist und wir die erste Runde halt schon am Montag gespielt haben, kann das halt schon mal vorkommen, dass man wirklich 2 Tage dazwischen hat, aber Trainingspartner sind sehr, sehr gute vor Ort, Top-Bedingungen, das Wetter ist auch gut. Klar, super Turnier, man hält sich hier gerne auf und fühle mich grundsätzlich gut, genau, vor allem, weil ich halt noch im Doppel drin bin.
Ja. Wir reden heute natürlich über die French Open, über das Finale von Alexander Zverev. Ihr wisst das, ich war da bis gestern Morgen, habe sehr viel mitgebracht zu berichten. Aber ich lasse dich natürlich nicht einfach so mit 2 Halbsätzen aus der Nummer raus, weil es gibt ganz, ganz viel auch zu deiner Leistung zu sagen. Mal so ein ehrlicher Take, seit du in dem Podcast mit drin bist, habe ich alle deine Einzelspiele geguckt, alle. Teilweise auf erlaubten Streams, teilweise auf nicht erlaubten Streams. Ein Podcast-Hörer hat mir, der selbst in Stuttgart war, hat mir über unsere Seite einen Link geschickt, wo ich dann draufgekommen bin, und ich habe dein Spiel gegen Herbert, der ja immerhin noch auch, also der war ja schon jahrelang Top 100, hat sich während Corona da mal so ein bisschen rausgekekelt, selbst wo er nicht gespielt hat. Aber dass er spielen kann, hat er ja erst gegen Djokovic in der ersten Runde der French Open gezeigt, bei drei doch engen Sätzen in der ersten Runde. Und ich war ab dem Tiebreak des zweiten Satzes dabei und du hattest einen Matchball und er haut einfach mit dem zweiten Aufschlag einen Ass. Das hat mich erstmal schon komplett gekickt. Wie ging es dir in dem Moment?
Ja, willkommen auf der ATP-Tour, würde ich mal sagen.
Ja, aber selbst für die ATP-Tour, also ich habe es noch nicht so oft gesehen, dass jemand beim Matchball gegen sich mit dem zweiten Aufschlag einen Ass spielt.
Ja, ist schon verrückt. Ich meine, jeder Spieler hat vielleicht so einen Schlag, dem er am meisten vertraut, vor allen Dingen in engen Situationen. Das ist bei mir vielleicht die Vorhand, die der natürlichste Schlag ist, und ich habe es im Tiebreak irgendwie schon gemerkt, dass er unglaublich locker und mit sehr, sehr viel Vertrauen serviert, dass ich mir dann Ass durch die Mitte fange mit 180. Ich habe das Ass nochmal zugespielt bekommen, den Matchball also bei Instagram, und ja, so schnell wie auf dem Video kam er mir im Match gar nicht vor, aber er war einfach unreturnierbar, und insgesamt habe ich mir 28 Asse in dem Match gefangen, 14 davon im dritten Satz. Und im Match danach hat er gegen Gasquet gewonnen, da hat er 34 serviert. Also ist natürlich seine Stärke, und vor allen Dingen auf Rasen hilft das natürlich enorm, wenn du gut servierst. Ja, hatte dann natürlich auch diesen einen Matchball, den ich so noch nicht erlebt habe, im dritten Satz bei 6-5 im Tiebreak, wo er Aufschlag hat und er spielt dann halt eine Vorhand, die gut gegeben wird, und ich lasse mir dann halt auf dem Scoreboard diesen Call zeigen. Es ist ja kein Hawkeye, sondern es ist Electronic Line Calling. Das heißt, egal, es ist keine Challenge, sondern du kannst dir einfach nur anzeigen, wie das System den Ball gesehen hat. Es wird nie die Entscheidung verändern. Und der Ball wurde gut gegeben, und ich wollte einfach, ich war eh Seitenwechsel dann bei 6-6, wollte einfach wissen, ob der dran war. Ja, aber wie der Ball halt war, und dann kommt halt das Bild, und die Linie war nicht weiß, sondern der Ball war einfach nur ein Millimeter an der Linie, und da ist natürlich dann wieder die Frage, wie genau ist dieses System. Wenn jetzt natürlich normale Linienrichter da gewesen wären, hätten wahrscheinlich den auch sehr viele ausgegeben. Mhm. Natürlich hätten ihn auch viele gut gegeben, auch wenn er aus ist. Also eine Fehlentscheidung kann natürlich, wenn sie so knapp in beide Richtungen gehen, kannst dich dann noch nicht aufregen bei 6-6 im Tiebreak vom dritten Satz über eine Sache, die du nicht ändern kannst.
Ich kann dir mal sagen, wer sich aber aufgeregt hat, ich in meinem Hotel, in meinem Airbnb, weil der Stream hatte keinen Ton. Okay? Und ich konnte also nicht verifizieren, ob dieser Ball ausgegeben war oder nicht für ungefähr 10 Sekunden, weil die Anzeige auch nicht umgedingst hat. Ich habe nur gesehen, aber da habe ich gemerkt, okay, du bist da am Gucken diskutieren. Und dann war klar, dass der, dann dachte ich, das kann doch jetzt nicht sein, dass der Ball, also erstmal, es war eine leichte Vorhand verhältnismäßig, auch wenn es im Tiebreak nicht mehr so viele leichte Schläge gab, aber die muss er natürlich eigentlich viel, viel souveräner verwandeln. Ja. Und er hat sich irgendwie ein bisschen vertan und wäre mit einem Mega-Fail dann ausgeschieden. Im Übrigen meiner Meinung nach auch ganz unabhängig verdient. Du hast dich ja auch in Wimbledon schon mal qualifiziert. Ich finde, du hast eine sehr natürliche Art, auf Rasen zu spielen. Triffst viele richtige Entscheidungen. Wenn deine vermeintliche Schwäche die Rückhand ist auf langsameren Belägen, wird die da natürlich auch ein bisschen kaschiert, weil du sehr viel Slice spielen kannst und den auch eklig spielst und flach spielst. Und warst halt mindestens auf Augenhöhe. Es war eigentlich meiner Meinung nach so bis zum dritten Satz eigentlich so 60-40. Und ich habe es dir ja auch schon privat gesagt, du hast halt Break geführt im dritten, das kann man dir ankreiden, und du hast keinen ersten Aufschlag gebracht bei 6-4 im Tiebreak des dritten Satzes. Ja. So, das sind die einzigen beiden Sachen, aber das sind halt Kleinigkeiten. Ja. So, aber so bitter läuft halt nicht. Ich weiß nicht, wo du das ranken würdest bei deinen bittersten Matches, aber das kommt halt nicht jedes Quartal vor, so ein Match.
Naja, ich habe jetzt dieses Halbjahr schon dreimal mit Matchball verloren, einmal im Challenger-Finale. Dann einmal noch eine Viertelfinale beim 25er, wo es auch um dann 8 Punkte geht, also genauso viele Punkte, wie wenn ich das Match gewonnen hätte. Also ist jetzt müßig. Klar, wenn man es jetzt am Ergebnis festmacht, dann ist natürlich bitter auch auf die Art und Weise, weil, wie gesagt, ich gehe bei 6-6 auf die andere Seite, danach kommt erstmal ein Ass von ihm.
Ja.
Das trifft dich natürlich dann auch irgendwo ein bisschen, weil es dann schon auch schnell weggeht, er sehr viel Druck aufbaut mit ja, guten Aufschlägen, dann weißt du, okay, du musst jetzt eigentlich halt zweimal deinen Service halten und da wird der Druck halt nicht kleiner. Genau, aber am Ende versuche ich halt auch immer eine Leistung irgendwo ganzheitlich zu bewerten und das war das erste Rasenmatch, wenn ich jetzt auch sehe, wie viele Sätze einfach 7-6 ausgehen diese Woche, ist unglaublich. Musetti heute gegen unseren Freunden Patchy 7-6, 7-6 gewonnen, zweimal zu 9 im Tiebreak.
Mhm.
Ja, also es sind wirklich Kleinigkeiten. Köpfer auch gegen Zhang, Sätze 2 und 3, 7-6, 7-6, auch Tiebreaks zu 5 und zu 6. Ja, also es sind ein, zwei Punkte auf Rasen und mein Gegner, der Herr Bär, hat danach auch einen Gasquet geschlagen, 7-6 im dritten, sich dann qualifiziert. Deswegen ist es ärgerlich gewesen, aber gesamtheitlich war es eine super Leistung und ich versuche, so wie es geht, nicht immer nur schwarz oder weiß zu sehen. Ja, dann kommt man sehr viel besser durchs Tennisspielerleben. Ist einfach leichter.
Glaube ich dir sofort. Jetzt musst du mir trotzdem zum Abschluss verraten, wie du das verarbeitet hast am Samstag. Also, weil du kannst mir jetzt nicht sagen, du hast irgendwie einen Finger geschnipst und warst sofort wieder positiv.
Nee, aber wie ich gerade halt schon erklärt habe,
ja, aber was machst du, was machst du dann?
Ich versuche, das so nüchtern wie möglich zu sehen, weil das Problem ist, finde ich, wenn du zu negativ bist, dann siehst du es halt nicht objektiv, weil kaum ein Match ist so schlecht, dass du dich jetzt dafür 2-3 Tage runterziehen musst und ja, dich dafür selbst fertig machen musst. Und ja, ich finde, je objektiver und je nüchterner du das Ganze einschätzen kannst, desto schneller kommst du wieder ins positive Denken und in die ja, gute Analyse rein. Manchmal fällt mir das leichter und es geht schneller und dann gibt es natürlich Matches, wo man einfach deutlich emotionaler ist und das einen noch länger beschäftigt. Aber es waren, wie gesagt, so viele gute Sachen dabei. Ich bin jetzt wirklich niemand, der nach Niederlagen immer sagt, ach, ich habe aber gut gespielt, alles super, weiter geht's. Das ist nicht so. Aber in dem Match ist es mir einfach ja, so ergangen, dass ich relativ schnell den Blick nach vorne richten konnte.
Okay. Der Kreis schließt sich insofern, dass Richard Gasquet dann zwar gestern gegen Herbert verloren hat, heute aber ins Hauptfeld nachgerutscht ist, weil Alexander Zverev auch offiziell rausgezogen hat von den Boss Open. Das natürlich schon am Sonntag in der Pressekonferenz mehr als deutlich angedeutet hat, worüber man auch streiten kann. Ähnlich hat er es letztes Jahr schon gemacht, da war er aber verletzt. Da kann ich es noch eher nachvollziehen. Werden wir gleich noch drüber reden, weil auch die Pressemitteilung von den Boss Open inklusive Zitat von dem Turnierdirektor doch schon auch ein bisschen schärfer formuliert waren, weil er auch einen Vertrag hat mit dem Turnier. Da kommen wir aber gleich dazu. Du hast mich eingangs erwähnt, also genau, was man nochmal, dass wir alle auf derselben Seite sind. Du bist also jetzt erste Runde ausgeschieden in der Quali mit einer sehr guten Leistung und hast davor die Quali beim Challenger, beim sehr gut besetzten Challenger in Heilbronn gepackt, souverän, und hast dann erste Runde gegen Maxi Martara gespielt, im ersten Satz sehr gut mitgehalten und dann ist er marschiert, ne?
Ja, genau, also war ein sehr glattes Ergebnis, 6-3, 6-0. Bin ja eh ein Spieler, der sehr, sehr viel von Maxi hält, eigentlich auch sehr beeindruckt ist, immer von seiner spielerischen Qualität, von seinem Potenzial. Und ja, manchmal ist das Matchup halt so, dass es nicht so wirklich passt und der Gegner immer wieder in deine vermeintlichen Schwächen gut reinkommt, mit seinem Spiel gut durchkommt. Maxi hat an dem Tag sehr, sehr stark aufgeschlagen. Deswegen ja, habe ich bis zum Ende wirklich um jedes Spiel gekämpft. Man musste, glaube ich, so deutlich wie noch nie in dieser Saison einfach anerkennen, dass der Gegner besser war. Bin ich auch jetzt nicht jemand, der nach jedem Spiel sagt, ja, Gegner war einfach besser, konnte nichts machen, zu gut, sondern an dem Tag war es halt einfach so. Das musste ich neidlos anerkennen, wie man so schön sagt. Und deswegen ging auch da wieder der Blick relativ schnell nach vorne. Ich meine, Heilbronn-Quali habe ich ein Match 7-6 im dritten gewonnen. Jetzt einmal 7-6 im dritten verloren. Man muss versuchen, einfach eine konstant gute Saison zu spielen und sich nicht an einzelnen Ergebnissen irgendwie groß aufzuhalten, aufzureiben, sondern immer wieder neu anlaufen, gucken, was man besser machen kann und dann wieder starten.
Warum ich auch das nochmal erwähnt habe, weil Maximilian Marterer jetzt in der Weltrangliste im mittlerweile vom saudi-arabischen Sportswashing auch perfekt modellierten PIF ATP Rankings, saudischer Staatsfonds ist jetzt offizieller Namenssponsor der ATP Weltrangliste.
Klingt so, doch eh gut, oder?
Ist auch das letzte Mal, dass ich das hier in dem Podcast erwähne. ist er nämlich der viertbeste Deutsche. Und warum interessiert das? Weil diese Woche der Cut war für die Olympischen Spiele. Die ersten 56 Spieler der Weltrangliste sind automatisch, wenn sie die anderen Kriterien, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber man muss eine gewisse Anzahl von Davis Cup Einsätzen bei den Damen, Billie Jean King Cup Einsätzen haben und ein gutes Verhältnis zur nationalen Föderation haben etc. pp. Wenn man diese Kriterien alle erfüllt, sind die ersten 56 der Weltrangliste gesetzt für die Olympischen Spiele im Einzel bei den Herren und Damen. Allerdings sind jeweils vier Spieler startberechtigt der Nation, sodass der Cut eher, wie ich heute auch im Hintergrundgespräch, aber ich darf es erwähnen, von Michael Kohlmann nochmal gesagt bekommen habe, eher zwischen 70 und 75 liegen wird. Bedeutet, Alexander Zverev auf Rang 4 ist natürlich drin, Jan-Lennard Struff, der 6 Plätze gut gemacht hat, auf 35 steht, ist drin. Dominik Köpfer als drittbester Deutscher steht auf 65, wird dann bei diesem erweiterten Cut reinkommen. Und Maxi Marterer auf 86, der 15 Plätze gut gemacht hat, hat Daniel Altmaier überholt. Ja, 86. und 89. Wird ihm aber wahrscheinlich trotzdem nichts nützen, weil er den Cut knapp verpassen wird. Es sei denn, es kommen jetzt noch viele Verletzte und Spieler, die freiwillig auf die Olympischen Spiele verzichten. Das hat es ja in der Vergangenheit auch schon gegeben. Das wollte ich unbedingt mal erwähnen, weil es sind durchaus ja auch komplizierte Kriterien. Jede Nation darf nur 6 Spieler bei den Herren und 6 Spieler bei den Damen überhaupt mitnehmen ins Olympische Dorf. Ja, also wenn man das voll ausreizen kann, 4 Einzelspieler, dann darf man nur noch 2 andere Spieler mitnehmen, Spezialisten fürs Doppel. Was bei den Deutschen so ablaufen wird, dass der Verband und die Bundestrainer das vorher nominieren, die Doppel nominieren werden. Mutmaßlich Tim Pütz und Kevin Kravitz als eingespieltes deutsches Doppel, die momentan auf dem geteilten 17. Weltranglistenplatz stehen. Die ersten 10 der Weltrangliste sind automatisch qualifiziert, aber ich nehme mal an, dass an den beiden kein Weg vorbeiführt. Und das andere Doppel wird dann aus den 4 Einzelspielern gebildet. Das ist die wahrscheinlichste Variante, das ist jetzt aber meine These. Und das Mixed, habe ich bestätigt bekommen, wird dann erst vor Ort entschieden und gemeldet. Nach Entry und da, deswegen erwähne ich es auch, gibt es auch verschiedene Strömungen. Laura Siegemund hat in ihrer Pressekonferenz nach, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, nach ihrem French Open-Titel im Mixed nochmal relativ deutlich, wie auch in Australien, klar gemacht, dass sie großes Interesse daran hat, mit Alexander Zverev Mixed zu spielen und da auch ihre größten Chancen sieht, ihn auch gefragt hat, aber noch keine Rückmeldung bekommen hat. Jetzt war bei Alexander Zverev so viel los, dass man da in der Pressekonferenz nicht wegen dem Mixed bei Olympia nachgefragt hat, weil jeder auch immer nur eine Frage pro Pressekonferenz hat und dann beschäftigt man sich natürlich schon eher mit dem weiteren Turnierverlauf, mit Stärken und Schwächen etc. Deswegen habe ich ihn jetzt nicht nochmal gefragt, aber ich persönlich glaube, möchte dich auch mal gerne eher fragen, vielleicht hast du auch noch Einsichten oder Denkweisen, aber ich glaube rein vom Marketing und von der Aufmerksamkeit her würde es so für Sponsoren Denkweisen und Agentendenkweisen wahrscheinlich eher dafür sprechen, dass Angelique Kerber und Alexander Zverev zusammen Mix spielen. Angelique Kerber wird nicht übers Ranking reinkommen, aber es gibt so eine Ausnahmeregelung für ehemalige Grand Slam-Siegerinnen auch. Genau. Also wir können uns jetzt mal festlegen, ich kann mich mal festlegen am 11.06. und dann können wir gucken, ob ich recht habe. Die 3 Einzelstarter sind klar. Maxi Matera wird wahrscheinlich nicht reinkommen. Doppel, Kravitz, Gravitz,
Pütz.
Pütz, genau. Und Zverev Struff? Köpfer Struff? Das ist halt die Frage, ob, wenn, also, wenn Zverev Mix spielen will, ob er sich alle drei Disziplinen antut, weil im Mix startet es auch schon im Achtelfinale. Es sind nur 16 Paarungen. Das heißt, man muss eigentlich nur zwei Spiele gewinnen, dann spielt man schon um Bronze bei Olympischen Spielen. Mit derselben Wertigkeit, also ist dieselbe Bronzemedaille, die du im Einzel kriegst. In dem Sinne. Und Mixed, lege ich mich mal fest, wird Zverev Kerber spielen und dann wird im Doppel der Herren Zverev nicht spielen.
Ja, ist ein guter Take. Im Mixed glaube ich, dass von den Namen her natürlich Zverev Kerber erstmal am größten wirkt.
Aber eigentlich musst du Siegemund spielen lassen, ne? Das ist kompletter Schwachsinn eigentlich, was ich gesagt habe. Du kannst Siegemund nicht spielen lassen.
Naja, wenn alles immer so argumentiert werden würde, wie es am meisten Sinn macht.
Ja, ich weiß.
Wäre auch vieles anders. Aber ich denke, natürlich macht es auch aufgrund der letzten Erfolge sehr viel Sinn, wenn Laura Mix spielt.
Ja.
Stichwort kann mir das United auch eher Cup vorstellen, dass Sascha mit Laura zusammenspielt, als mit Angie. Das wäre jetzt mein Take.
Mhm. Ja. Ja.
Und dass er alle drei Konkurrenzen spielt, halte ich auch eher für unwahrscheinlich, weil es dann schon auch viel ist. Genau.
Andererseits, wie ich bei meinem Artikel, beim letzten Artikel der Zeit Online, bei Zeit Online geschrieben habe, ist er ja einer der fittesten Spieler der Tour. Könnte trotzdem irgendwie hinhauen.
Das stimmt. Beim ATP Cup hat er auch alles gespielt.
Mhm.
Anfang des Jahres. Da stand er auch nur auf dem Platz. Also,
ja. Also ist einer der
zuzutrauen, ja.
Einer der fittesten Spieler der Tour, der in sehr, sehr klarer Art und Weise benannt hat, dass er nicht fit genug ist, um gegen Carlos Alcaraz zu gewinnen. Und in der Pressekonferenz gesagt hat, er muss sich diesem Thema nochmal widmen und deutlich fitter werden, deutlich zulegen. Ich weiß nicht, wo er da noch groß zulegen will. Im Gym, was Gymarbeit und Konditionsarbeit angeht, ist er, so wie ich das beurteilen kann, schon relativ am Optimum. Und er möchte auch sein Team hinterfragen, was das Fitnesstraining angeht. Alles, weil er es einfach nicht gewohnt ist. Und damit sind wir beim Thema, dass ein Spieler ihn outperformt beim Thema Physis. In Satz 4 und 5. Alexander Zverev, ihr wisst das, hat sich in das French Open Finale vorgespielt und dort in 5 Sätzen gegen Carlos Alcaraz verloren. Vor 2 Tagen, Carlos Alcaraz hat seinen 3. Grand Slam Titel gewonnen. Ist der jüngste Spieler mit 21 Jahren, der 3 Grand Slam Titel auf allen 3 Belegen sammeln konnte und auch der erste Spieler, der erste Spieler, der seine ersten 3 Grand Slam Titel auf den 3 unterschiedlichen Belegen nacheinander gefeiert hat, was ja auch schon mal eine Wahnsinnsleistung ist. Und 10 von 11 Spielen in seiner Karriere bei Grand Slams im 5. Satz gewonnen hat und physisch ein Tier ist, Zitat von Zverev, und auf einer ganz anderen Ebene. Und damit sind wir auch bei den French Open. Du hattest mir eingangs die Frage gestellt vor mittlerweile 15 Minuten, wie es mir geht, ob ich gut angekommen bin, wie Paris war. Also auf einer Müdigkeitsskala von 1 bis 10, das ist eine klare 24. Das kann ich auf jeden Fall mal sagen. Es war sehr intensiv. Ich hatte ja, ihr wisst das als Stammhörerin, das Pokalfinale vorher noch mitgenommen. Mit Schlafdefizit habe ich letzte Woche gesagt, in den Grand Slam zu gehen, war keine gute Idee. Und ich habe dieses Schlafdefizit bis heute auch nicht wirklich reingeholt. 14
Tage. Das sind die Ausreden.
Ja, voll.
Die darfst du jetzt nicht anbringen. Eine Freizeit vorher.
Nur Ausreden in meinem Leben. 14 Tage am Stück gearbeitet, eigentlich immer so 10 bis 16 Stunden Tage. Alexander Zverev hat viel Night Session gespielt, das gefällt den darüber berichtenden Journalisten dann auch nicht immer. Es wird sehr, sehr spät, weil ihr könnt euch das vorstellen, ne? Eine Nacht war ja nicht so spät wie Djokovic, der um 3.09 Uhr einen Matchball hatte, weil Zverev war es, glaube ich, kurz nach 1, Pressekonferenz dann um 14:45 Uhr, TV-Interviews um 2.30 Uhr und dann nach der PK um 2:30 Uhr halt noch die Texte fertig schreiben. Und so viel vorschreiben kann man auch nicht immer, weil schon der Tenor eines Textes auch so ein bisschen bestimmt wird von dem Gesagten des Spielers natürlich. Und bevor man dann wieder ganz viel umschreibt, also ich bin dann jemand, ich schreibe da nicht so viel vor, habe ich die längste Nacht war, glaube ich, war ich um 5:45 Uhr in meinem Airbnb, das auch ein bisschen entfernt ist von links.
Ich hab ja auch auf unserer Instagram-Seite advantage-podcast gesehen, wie viel du da immer an Content hochgeladen hast, wie viele Stories da am Tag waren und natürlich auch, was die Zeiten dann anging. Du hast die Physis auch von Sascha gegen Alcaraz angesprochen. Ist natürlich auch ein Faktor für einen Spieler, wann er seine Matches beendet. Und wenn du halt einige Male bis wirklich tief in die Nacht reinspielst, ist das natürlich von der Regeneration her alles andere als optimal.
Lass mich da ganz kurz direkt reingrätschen, weil es wichtig ist. Alexander Zverev war der Spieler seit Aufzeichnung der Daten bei den French Open 1991 mit der längsten Spielzeit bis zum Finale jemals. 19 Stunden und ein paar zerquetschte. Mehrere Stunden weniger als Carlos Alcaraz gespielt. Ich habe ihn darauf angesprochen. Er hat gesagt, trotzdem ging er, Zitat, mit 100% in die Partie, in die Finalpartie. Und er hat das damit begründet, dass die langen, die zu langen Partien auch, wo er zu viel Kraft verschwendet hat, ja in Runde 3 und Achtelfinale waren. Und er die letzten beiden Runden relativ souverän durchgekommen sei. Kaspar Ruud war ja im Halbfinale dann auch mit einem Magen-Darm-Virus so angeschlagen, dass es relativ schnell ging. Und er hat gesagt, er ging mit 100% rein.
Ja, das also ist sehr löblich.
Lass uns das Finale mal analysieren. Für mich sind es drei wesentliche Punkte. Punkt 1 ist die Fehlentscheidung im fünften vom Schiedsrichter. Das ist die am wenigsten Einfluss hat, aber sie hatten Einfluss. Für alle, die es nicht gesehen haben sollten, Zverev legt Break zurück, 2-1 im fünften, hat dann drei Breakbälle, 40-0 und bei 40-15 Alcaraz zweiter Aufschlag, vermeintlicher Doppelfehler, Linienrichter gibt den Ball aus, Hauptschiedsrichter, Stuhlschiedsrichter geht runter, guckt sich den Ballabdruck an, overruled seinen Linienrichter bei so einer entscheidenden Situation. Zverev konnte es nicht glauben, hat trotz der Pfiffe, wir haben es diskutiert, wie ungeduldig die Franzosen sind. Ich saß auf der Pressetribüne, es war so laut. Aber Zverev war das komplett egal. Der hat diskutiert, weil er sich sicher war, dass der Ball im Aus war. Kann man auch sagen, Zverev diskutiert oft über Ballabdrücke, aber in dem Fall war es ja dann so, der Schiedsrichter ist natürlich bei seiner Entscheidung geblieben. 40-30, Zverev hatte insgesamt 4 Breakbälle in diesem Spiel, kriegt es nicht hin. Hätte aber durch den Doppelfehler ja schon das Break gehabt, dann hätte es 2-2 gestanden, so steht es 1-3. Später wurde bei vielen internationalen TV-Sendern das Hawkeye, ähnlich wie bei dir, eingeblendet, nur dass es nicht offiziell war, weil auf Sand, es gibt 8 Kameras, ich habe mir das erklären lassen, auch nochmal von Andreas Thies vom Chip on Charge Podcast, 8 Kameras, die diese Hawkeye-Position ja auffangen, um dann ein genaues Bild zu haben. Und auf Sand war das Problem in der Vergangenheit, so habe ich es auch bei Zeit Online beschrieben, dass der Wind teilweise den Sand auf die Linien geweht hat und es dann Ungenauigkeiten gab bei der Aufnahme und dass deswegen 2-3 Millimeter Ungenauigkeiten gab. Aber diese Problematik soll behoben worden sein und wird jetzt offiziell auch nächstes Jahr eingeführt. Das heißt, wenn diese Situation beim Finale nächstes Jahr passiert wäre, hätte es das Break gegeben zum 2-2. Oder wie Lothar Matthäus auch schon gesagt hat, hätte Fahrradkette.
Naja, du kannst ja auch die Situation mal ein bisschen anders aufrollen und sagen, er macht das Break und gewinnt, dann hätte man ja die Diskussion auf der anderen Seite.
Voll.
Ja, weil ich glaube, und wir haben bei den letzten zwei Challengern, haben wir auf Sand auch dieses System gehabt, was den Abdruck dann zeigt, aber die auch die Entscheidung trifft. Und meines Erachtens, da hatte ich nämlich einen ganz klaren Ballabdruck. Der Ballabdruck ist aus und ich lasse den checken vom System und das System sagt, er ist gut. Okay, musste ich so akzeptieren und nach dem Match bin ich dann zum Stuhlschiedsrichter hin. Ich habe ja, das war das Match, was ich 7-6 im dritten gewonnen habe. Das war der erste Punkt im Tiebreak vom dritten Satz. Und ich sage, hey, würdest du dir den mal anschauen, den Ballabdruck? Einfach nur aus Interesse. Für mich ist der Ball ganz klar aus. Das System zeigt, der Ball ist drin. Mhm. Guck ihn dir mal bitte an. Ich möchte einfach deine Meinung haben. Wenn du sagst, der ist gut, alles kein Problem. Also nee, kann ich leider nicht machen. Ich so, komm ey, es ist doch egal. Sag einfach deine Meinung. Nee, sorry, I really cannot do that. So, ich so, alles klar. passt. Und deswegen ist es halt so eine Sache mit der Genauigkeit, weil es kann schon sein, dass der Abdruck, der wirklich am Platz war, halt dran war und das Bild zeigt er es aus. Mhm. So, da bin an dem Punkt bin ich jetzt, wie gesagt, auch aus aufgrund der Erfahrung der letzten ein, zwei Wochen, speziell bei diesem einen Ball, den ich wirklich anders sehe, als das Bild ihn gezeigt hat. Und ja, genau. Deswegen, keine Ahnung, was da jetzt dann die beste Lösung ist auf Hardcourt und so, finde ich eh perfekt, weil du einfach ganz klar eine Entscheidung bekommst, auch sehr zeitnah, also ist auch für die Spieler eigentlich immer sehr, sehr wichtig, dass der Ausruf oder die Entscheidung sehr schnell nach Auftreffen des Balles kommt und nicht so ein Late Call kommt, ja, was ja auch öfters mal Diskussionsgrundlage ist. Das suggeriert immer so ein Zögern vom Schiedsrichter oder vom Linienrichter, dass er sich nicht sicher ist, weil der Spieler denkt sich, warum kommt jetzt der Ausruf so spät, ein, zwei Sekunden später erst. Und deswegen sind eigentlich die meisten Spieler schon auch Freund von dieser technischen Unterstützung, aber auf Asche ist es halt so eine Sache. Ich meine, wie viele Ballabdrücke haben jetzt auch die aktiven und Clubspieler in ihrem Leben schon gesehen und abfotografiert und darüber diskutiert und mit den Mannschaftskollegen und dann ist der Oberschiedsrichter gekommen und der eine sieht ihn so und der andere sieht ihn so.
Lass mich mal da kurz reingehen. Andy Roddick hat getwittert, beziehungsweise auf X gepostet, dass er es ridiculous findet, also lächerlich findet, wenn Schiedsrichter, Profispieler den Ballabdruck erklären wollen und overrulen, weil, so hat er es erklärt, Profispieler eine Vielzahl an mehr Erfahrung haben bei engen Calls und Ballabdrücken als Schiedsrichter, die viel weniger Tennis gespielt haben und schon gar nicht auf dem Niveau. Das war jetzt nicht das genaue Zitat von dem Tweet, aber die Quintessenz von dem Tweet.
Ja, das könntest du ja auf Fußball auch übertragen. Dann dürfte ja auch Schiedsrichter, der nicht selber 20 Jahre gespielt hat, dürfte auch keinen Foul pfeifen, weil er nicht schon 300 Mal gefoult wurde.
Ich wollte es nochmal kontrovers in den Raum stellen.
Absolut, aber du hast es angesprochen, Sascha hat auch ein, zwei Mal beim Turnier sich über die Entscheidung vom Schiedsrichter beschwert und dann kam das Bild und das Bild hat gezeigt, dass der halt so, dass der Ball so war, wie der Schiedsrichter ihn gesehen hat. So.
Geh lieber mal also ein bisschen höher halt, von ein, zwei Mal auf.
Ja, 25 du, ich wollte jetzt nicht übertreiben, aber du kannst dich halt auch. Also wenn im Fernsehen dann immer der Ball kommt, ist es vielleicht dann auch so ein bisschen müßig, sich am Platz darüber mit dem Schiedsrichter zu streiten. Vor allen Dingen, wenn du dann halt, wenn du falsch liegst, ja. Weil früher ohne diesen Videobeweis war es dann halt immer so, ja, der Spieler war sich sicher, dass der Ball halt vielleicht noch die Linie berührt hat. Und der Schiedsrichter gibt ihn aus. Und mit dieser Fernsehaufklärung zieht man halt schon, hatte ich das Gefühl, öfter den Kürzeren als Spieler. Aber jetzt in der angesprochenen Situation, dieser zweite Aufschlag, da war es halt das erste Mal in einer vielleicht spielentscheidenden Situation umgekehrt. Hm. Natürlich gibt es da auch einen Riesenaufschrei bei Social Media.
Lass es mich mal als Journalist so formulieren. Es gehört auf jeden Fall Mut dazu, in so einer spielentscheidenden Situation vom Oberschiedsrichter seinen Linienrichter zu überstimmen. Das heißt, er muss sich in dem Moment 1000%ig sicher gewesen sein.
Nee, warum? Der Punkt ist doch vorbei. Oder?
Wieso ist der vorbei? Der Aufschlag, der Linienrichter hat den zweiten Aufschlag ausgegeben.
Und genau, der Punkt ist vorbei. Dann muss er muss ja nicht in den Punkt eingreifen. Das heißt, er kommt runter und schaut sich den Abdruck an. Und dann ist ihm, glaube ich, egal, was der Linienrichter
gesagt hat. Aber er muss sich ja, genau, aber das meine ich ja wohl nicht, er muss sich ja in dem Moment 1000%ig sicher sein. Wenn er nur den kleinsten Zweifel hat, hätte er sich sehr einfach machen können und den Linienrichter nicht überstimmen.
Na, nee, ich glaube,
weil da gibt es viel weniger Diskussionen, viel weniger.
Ja, aber der Linienrichter steht mindestens 15 Meter weg und er schaut sich den Abdruck an. Es ist ja nicht so, dass er auf Hardcourt von der Schiedsrichter auf der Far Sideline, sage ich mal, seinen Linienrichter überstimmt. Da gebe ich dir recht, da muss er sich 1000% sicher sein, weil da muss er mit dem Call gehen. Auf Sand, wenn der Punkt zu Ende ist, der Linienrichter gibt den Ball aus, hat er ja die Ruhe runterzugehen. Und wenn er sich einen Abdruck anguckt, glaube ich, entscheidet der Stuhlschiedsrichter nur nach Abdruck und kann dann nicht sagen, ja, wahrscheinlich ist er gut, weil mein Kollege aus 15 Metern hat die 3 mm besser gesehen, die ich jetzt hier aus, ja, 1 Meter Entfernung. Da gehe ich mit dem Kollegen. Also das glaube ich nicht.
Okay.
Weißt du, was ich meine?
Gut, ich meinte
Ist
es.
es ein anderes Overrule, weil
Gut.
er sich den Abdruck anschauen kann.
Wenn du es mir so erklärst, bin ich sogar bei dir. Ich habe es eher so aus dieser öffentlichkeitswirksamen Sicht gesehen, dass er sich die Baustelle da nicht aufgemacht hätte. So, weißt du? Weil er bei der
Ja, aber
Entscheidung.
ich finde, er
Ja.
muss den Abdruck so oder so entscheiden.
Okay.
Ich hatte das gar nicht mehr so sehr als Overrule im Kopf, weil ich glaube, das ist halt so eine für sich allein genommene Entscheidung, wenn du runtergehst als Schiedsrichter und dir den Ballabdruck aufs Sand anschaust.
Okay. Die Situation ist sowieso nicht mehr zu ändern. Zur ganzen Wahrheit gehört im Übrigen auch, dass Alexander Zverev sich sehr, sehr fair verhalten hat nach dem Match. Natürlich gesagt hat, ist sehr, sehr bitter. Gesagt hat, auch Schiedsrichter machen Fehler. Passiert, gehört dazu. Kein Vorwurf. War sowieso sehr, sehr schnell wieder sehr, sehr gefasst, weil man gesehen hat, wie er minutenlang von der Spielerbank einfach nur in die Mitte und nach oben gestarrt hat und dann schon 6 bis 7 Minuten später eine sehr, sehr faire, empathische
Unfassbar, ja.
Rede halten kann. Das kann er sowieso sehr gut.
Ja, aber unglaubliche
Ja,
Rede für die Situation.
dann konnte er auch schon wieder bei der Umarmung mit Björn Borg, der die Trophäe überreichen durfte, vor 50 Jahren seinen ersten French Open-Titel gewonnen, 1974. Konnte er sogar schon wieder ein bisschen lachen. Genau, wir waren dabei, das war jetzt eine lange Diskussion, aber das fand ich auch richtig, weil es schon auch eine komplizierte und wichtige Situation war. Also 3 Punkte, die, glaube ich, den Unterschied gemacht haben. Diese Situation von 1-3 oder 2-2 mit dieser mutmaßlichen Fehlentscheidung. Punkt 2, das finde ich den fast wichtigsten Punkt. Haben mir auch viele Leute geschrieben, er führt zum zweiten Mal in einem Grand-Slam-Finale 2-1 in Sätzen. Er hat im Halbfinale bei den Australian Open gegen Medvedev geführt. Und der Start vom vierten Satz haben viele geschrieben, ich sehe es ähnlich. Da hat er eher gespielt wie jemand, der es nicht verlieren will, anstatt wie jemand, der es jetzt unbedingt gewinnen will. 2-1 führt und offensiver bleibt. Alcaraz hat offensiv nochmal draufgelegt, ist ganz schnell wegmarschiert. Dann kamen die physischen Unterschiede. Alexander Zverev hat im Übrigen da nicht differenziert. Er hat gesagt, physische Unterschiede haben im vierten und fünften Satz den Unterschied gemacht. Er sei nicht mehr so aus den Beinen gekommen beim Aufschlag, weniger leichte Punkte bekommen. Das ist auch statistisch, stimmt das. Aufschlagquote ist runtergegangen. Quote bei den Punkten bis 5 Ballwechsel, wo Zverev eigentlich besser sein muss. Bei den leichten Punkten auch, war auch ganz klar pro Alcaraz ein Satz 18 zu 6, der fünfte Satz 18 zu 7. Das stimmt alles, aber ich glaube, mit der Euphorie und dem Selbstvertrauen von der 2-1-Satzführung hätte er da noch ein bisschen offensiver spielen müssen. Und ich erkläre es dir auch, warum er es, glaube ich, nicht war. Alexander Zverev ist gegen 99% aller Profi-Tennisspieler besser. Mit seinem Spielansatz, der da lautet, auf sehr, sehr hohem Niveau, auf Sand, mit sehr, sehr wenig Fehler, sehr, sehr hart schlagend, den Gegner zu überpowern, bis der Gegner Fehler macht. Und er wird selten gezwungen, ja so krass auf Winner zu gehen. Also klar kann er aus jeder Position, cross oder die Linie entlang, mit der Rückhand Winner schlagen. Mit der Vorhand an guten Tagen gegen normale Gegner und an exzellenten Tagen gegen Top 5 Spieler, Sätze 2 und 3 waren einige krasse Vorhandschläge dabei, wo Alcaraz auch noch hinterher geguckt hat, was ist ja seine vermeintliche Schwachstelle, die Vorhand bei Alexander Zverev. Und das hätte ich mir aber im vierten Satz ein bisschen mehr gewünscht. Mutig mit der Vorhand bleiben, Ballwechsel verkürzen, mit Netzangriffen und so weiter, und stand ja ruckzuck 3-4-0, der Satz ist weggegangen wie nichts. Und dann hatte er physisch nicht mehr so viel nachzusetzen. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Die Füße, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber ich bitte dich mal, stimmst du mir dazu oder gehst du da komplett in eine konträre Richtung?
Nee, das Ding ist halt, die Physis hängt halt auch so viel vom Kopf und vom Momentum ab. Und ich hatte direkt beim ersten Punkt im vierten Satz, da, also Alcaraz hat angefangen zu servieren, hat direkt 0-15 und dann hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt kann er ihn haben. Ja, wenn er jetzt schafft, das Momentum zu ziehen und ihn jetzt breakt, dann hat er einen Shot. Und ab diesem 0-15 im ersten Spiel vom vierten Satz gehen 4 Punkte so weg, das waren relativ lange Rallyes und da ist er zwei, dreimal nicht mehr so schnell in den Ecken gewesen. Und da habe ich gemerkt, oder habe ich für mich gesehen, okay, es wird jetzt körperlich zäh und jetzt muss er irgendwie dagegen ankämpfen, dass er nicht in so ein Loch fällt. Und meines Erachtens ist genau das passiert im nächsten Spiel. Als er serviert hat, hat er genau so ein kleines Tief gehabt und Alcaraz serviert schnell zum 3-0 durch. Und dann ist das Momentum halt komplett beim Alcaraz, er kriegt Oberwasser und dann geht so schnell der Satz. Und dann ist ja das Worst Case, sage ich mal, Szenario. Du hast eigentlich dir gerade so eine 2-1-Satzführung erkämpft, hast da sehr viel Körner gelassen. Von 3-5 auf 2-5 auf 7-5. Und schaffst es dann nicht, dieses Level zu halten. Und der dritte Satz war so intensiv, du holst dir die Führung und dann geht es so schnell in die andere Richtung, dass du, weiß nicht, wie lang war der vierte Satz, vielleicht eine halbe Stunde, dann bist du schon wieder bei Ausgleich und der andere hat das Momentum, weil er gerade so einen deutlichen Satzgewinn eingefahren hat. Deswegen ist es für mich sehr, sehr viel so, dass wer schafft es, das Momentum zu ziehen, weil das Momentum beflügelt dich dann in so einer Situation und dann hat es dann von dem Zeitpunkt an her gar nicht mehr geschafft, dass es mal irgendwie für ihn lief, dass er dieses gute Gefühl hatte, so ein bisschen dieses Frontrunning zu betreiben. Und für mich war fast schon dieses erste und vor allen Dingen das zweite Spiel im vierten Satz das Entscheidende, wo es dann komplett in die andere Richtung gegangen ist. Ich meine, er hat in den letzten beiden Sätzen noch 3 Games geholt. Ja.
Aber haben wir dann nicht beide recht? Also bedingt das eine nicht das andere? Also wenn wir uns mal auf dieses erste Spiel im vierten konzentrieren, du hast ja gesagt, die waren lange Ballwechsel, der kam nicht mehr ganz so schnell schon da. Okay, du hast gesagt, er kam schon im ersten Spiel des vierten Satzes nicht mehr ganz so schnell in die Ecken, wie vielleicht in den Sätzen davor. Also gehst du eher mit Zverev mit, dass du sagst, die physischen Unterschiede waren direkt schon von Anfang des vierten Satzes zu tun und meine Argumente sind deshalb gar nicht so stichhaft, weil er die Fitness nicht hatte dafür.
Ja, für mich ist das, was du sagst, so ein bisschen die Folge, dass er vielleicht nicht mehr geschafft hat, so dominant, so aggressiv zu spielen. Für mich war es eher so, dass ich geschaut habe, okay, wer kriegt gerade das gute Gefühl, das Momentum, das Gefühl, gerade der Bessere, der Aktivere, der Fittere auch zu sein. Das ist ja auch manchmal nur ein subjektives Gefühl. Also, wenn du führst, fühlst du dich immer besser, als wenn du hinten liegst. Wenn du hinten liegst, ist einfach alles nochmal doppelt so schwer. Und dadurch, dass er halt vom Anfang des vierten Satzes in diese Mühle reingekommen ist, immer schon hinterher zu laufen und es ist dann vom Spielstand her so in Alcaraz Richtung gelaufen ist, dann stand es direkt schon 0-4. Ja, es war ein Break 0-3 und dann direkt 0-4. Der Satz ist halt sowas von weg mit deiner körperlichen Konstitution. Und dann gehst du halt auf den fünften, kriegst da dann das frühe Break. Dann noch dieser kleine Knackpunkt natürlich mit dieser Entscheidung, wo du eigentlich weißt, ich hatte das Break schon oder Ball war aus, mach's nicht und dann läufst du nur noch hinterher. Das heißt, er hatte auch nicht mehr die Möglichkeit, durch das Momentum in eine körperliche Situation zu kommen, dass er halt sich auch gut fühlt oder besser fühlt, als sein aktueller Zustand ist. Weil manchmal fühlst du dich halt, wie gesagt, auch einfach schlechter und langsamer und träger, weil du nur hinterherläufst. Genau, weil du einfach nicht so diese Euphorie und dieses Siegesgefühl gerade hast. Und deswegen hat, finde ich, einfach der Spielstand auch dazu beigetragen, dass sich, sage ich mal, ja, seine physische Konstitution nicht gerade gebessert hat. Ja.
So, jetzt haben wir dann die ersten beiden, also erstmal sehr interessant, deine Sichtweise. Jetzt haben wir die ersten beiden Punkte dann sozusagen abgehakt. Das eine war die Fehlentscheidung. Das zweite war dieses vielleicht nicht offensiv genug, das du gerade nochmal anders auch widerlegt hast, wo wir dann sagen müssen, dann liegt das also doch fast ausschließlich an diesem Punkt 3 der Physis. Ich habe in meinem Artikel bei Zeit Online, der am Montag früh online gegangen ist, zu diesem Thema geschrieben, Zverev gewann die kurzen Ballwechsel nicht und konnte bei den längeren Duellen nicht mehr zulegen. Zu den physischen Unterschieden sagte er, Zitat, ich habe den Fokus verloren und bei meinem Aufschlag hatte ich nicht mehr die Kraft aus den Beinen, was seltsam ist, denn normalerweise werde ich nicht müde. Ich werde normalerweise nicht müde, hat er zweimal wiederholt. Gegen Carlos sei es eine andere Intensität. In der deutschen Presserunde kritisierte er sich in diesem Punkt fast überhart. Zitat, ich muss physisch nochmal auf ein ganz anderes Niveau kommen, erklärte einer der nachweislich fittesten Spieler der Tour. Und nochmal ein Zitat, die Intensität von Carlos ist das, was einen umbringt. 19 Stunden 27 hatte Zverev bis zum Finale auf dem Platz erbracht. Das nochmal als Nachtrag zu dem, was ich eben gesagt habe. Ich habe es euch auch deshalb nochmal in dieser Deutlichkeit zitiert, weil mich das geschockt ist zu großes Wort, aber so die Vorstufe von Schock. Mich hat es schon so ein bisschen ratlos zurückgelassen und auch ein bisschen verunsichert zurückgelassen, weil Zverev wirklich physisch sehr, sehr selten das Nachsehen hatte. Also zum Beispiel bei den US Open vergangenes Jahr war es, hier ist gerade Notfalleinsatz, Krankenwagen oder so vorbeigefahren, falls ihr das gehört habt. 2023 bei den US Open war es erklärbar, weil Zverev dieses Marathon-Match hatte gegen Jannik Sinner, was er im fünften Satz gewinnt, mitten in die Nacht hinein, physisch sehr, sehr anstrengend und kürzere Regenerationszeit hatte und dann auf einen fitten Carlos Alcaraz trifft und der ihn einfach spielerisch ja sowieso schon mindestens ebenbürtig ist, wenn beide einen durchschnittlichen Tag erwischen, ist Alcaraz spielerisch einen Ticken besser und physisch hat er ihm nichts entgegenzusetzen. Jetzt hat er gesagt, er sei 100% in dieses Finale gekommen und die Intensität habe ihn überrascht. Die Intensität in den Ballwechseln von Alcaraz. Und er hatte am Ende nichts mehr zuzusetzen. Und da frage ich mich, was kann Alexander Zverev noch machen physisch? Von dem, was ich beurteilen kann, ich bin relativ nah dran, seit 6, 7 Jahren. Das fing ja alles an mit Jess Green, dem ehemaligen Fitnesstrainer von ihm. Der hat ihn aufgebaut. Seit er 16 war, war der an seiner Seite, ehemaliger Weggefährte von Andy Murray. Der hat in einem 4-Jahres-Plan, hat er ihn bis 21, also nicht bis er 21 Jahre alt war, hat er ihn aufgebaut mit solchen Klötzen am Oberschenkel, ja. Und das wirst du auch bestätigen, das ist ja so, dass Alexander Zverev für seine 1,98 Meter sich unfassbar gut bewegt. Das ist ja seine defensivere Natur, Spielnatur, ist ja eher so wie so ein Sandplatzwühler, das aber als Hühne und andere könnten in der Körpergröße gar nicht so schnell in die Ecken kommen und verteidigen und sich wieder wegspielen, ja. Zusammen mit der Power, die er auch im Oberkörper hat, auch wenn er eigentlich sich ja auch oft selbst lustig gemacht nach dem Motto, er sei ein Lauch, obwohl er so viel ins Gym gehe und so, aber er ist schon natürlich massiv und fit ist er sowieso, diese ganzen Intervallläufe im Stadion von Monte Carlo, von Monaco. Ich war da auch schon mal und habe da zugeguckt, also das ist wirklich alles auf dem Niveau, ja. Und Alcaraz ist erst 21, mal diese ganze spielerische Seite beiseite, da ist er ja überragend, ja. 21 hat in seiner Karriere 10 von 11 Fünfsatzspielen gewonnen. Andere Spieler müssen erst noch bis Mitte 20 sich aufbauen, bis sie sich überhaupt an diese Intensität von anderen Profispielern auf einem Grand Slam Level daran gewöhnt haben. Und er zerschmettert einfach physisch die besten physischen Spieler der Welt. Also.
Ja, weiß ich nicht, ob er die zerschmettert, die Bilanz.
6-2, 6-1.
Ja, aber wie gesagt, für mich hing da viel 6, mit 2, Momentum 6, 1. zusammen. Ja, aber wenn der vierte Satz am Anfang enger bleibt und Sascha einen Break macht, dann wird er sich deutlich besser fühlen und dann wird es für einen Alcaraz schwieriger. Das ist halt, das ist halt so ein bisschen mein Take und
okay.
Ich weiß jetzt nicht, ob Sascha physisch noch.
Warum spricht das? Dann frage ich anders. Warum spricht das dann so krass an? Selbstschutz nach einer Niederlage?
Ja, also ich glaube, es ist auch ein bisschen Frustration. Mhm. Ja, es ist so ein bisschen Kritik an sich selbst. Ja, die Fehler nicht bei anderen suchen. Immer ja versuchen noch härter zu arbeiten, Fehlerpunkte herauszuarbeiten und ja, einfach selbstkritisch mit der Situation zu sein. Ich finde es geil, dass er halt nach den Matches, die er durchlaufen hat, mit den ganzen Late Finishes, dass er sagt, ey, ich war 100% ready. Glaube ich ihm auch, dass er das geglaubt hat. Im Nachhinein, vielleicht wenn er sich das auch eingesteht und da fairer zu sich selber ist, sagt er vielleicht, ja, war schon ein langes Turnier. 3 Nächte eigentlich nicht wirklich geschlafen. Das summiert sich einfach auf viele enge Situationen. Und dass du da am Ende dann vielleicht doch nicht bei 100% bist, obwohl du dich durch die Vorfreude, durch das Adrenalin, durch deinen Willen, deinen ersten Slam-Titel zu holen, bei 100% fühlst und das auch wirklich glaubst, dass du dann halt vielleicht sagst, ja, ich war eigentlich nur bei 80 und das habe ich 3 Sätze lang, da habe ich alles rausgeholt und kaschieren können und am Ende habe ich es dann schon gemerkt, wäre, finde ich, auch ein fairer Take. Mhm. Aber es gibt natürlich dann auch einen Unterschied zwischen dieser Trainingsfitness und der Wettkampffitness. Ich meine, es gibt genug Spieler, die in der Quali krampfen. Ja, das spielen wir noch nicht. Best of 5. Und das sind fitte Spieler. Das sind keine Amateursportler. Und der Grund, warum die krampfen, ist sicher nicht, weil die nicht fit sind, sondern weil die Anspannung einfach hoch ist oder höher ist als sonst. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Anspannung beim Sascha größer war als beim Alcaraz, weil es ging für den Sascha um den ersten Titel. Alcaraz hat schon ein paar Slams gewonnen, ist noch jünger und ich finde einfach von seiner Natur her, deswegen schaue ich ihm auch so gerne zu, weil er in engen Situationen oft riskiert, drüber spielt, ich will nicht sagen für die Show spielt, aber einfach so drauf losspielt, wie er es gerade für richtig empfindet und dann teilweise Topspin-Volleys spielt aus Situationen, wo man sagt, ja, den kann man auch ein bisschen solider spielen, bei Satzball, wie auch immer, das, er geht immer voll.
Das kommt ja noch dazu, dass er ja spielerisch noch gar nicht am Ende ist, ne? Also das ist ja teilweise noch so wild und so schwankend, wie du jetzt genau so erklärt hast.
Ja, er spielt manchmal für die Galerie, was ich total beeindruckend finde. Also es ist nicht so, dass es dann blind wird, aber es ist dann manchmal so ein Tick drüber, fast schon zu mutig, ja, wo es einfach gereicht hätte, einen solideren Ball zu spielen. Entweder möchte er das nicht oder es hilft ihm, lockerer zu bleiben, oder er macht es bewusst, weil er sagt, puh, lieber verliere ich mit, keine Ahnung, 3 Vorhänden, die ich voll durchziehe, das Match, weil genug Titel, keine Ahnung, werde ich in meiner Karriere eh holen, aber ich will 100% Entertainment und atemberaubend spielen. Ich finde, das ist so ein bisschen seine Herangehensweise teilweise, was es dann halt einfach auch so beeindruckend macht, bei ihm zuzuschauen. Und diese Faktoren halt kombiniert, finde ich, führen schon dazu, dass ich glaube, dass Alcaraz während des 5-Satz-Matches, jetzt vor allen Dingen beim Finale, einen geringeren Spritverbrauch hatte als Sascha. Und ich glaube nicht, dass Sascha da jetzt irgendwie sein ganzes Team auf den Kopf stellen muss und das jetzt irgendwie an der grundsätzlichen Fitness liegt, sondern da kommen, glaube ich, einige Sachen zusammen. Und das, was ich eingangs gesagt hatte, als wir uns übers Finale ausgetauscht haben, dass vor allen Dingen dieses Momentum, wie läuft das Spiel, bin ich gerade in Führung, habe ich ein gutes Gefühl oder merke ich gerade, Mist, das Match entgleitet mir so ein bisschen und jetzt wird es echt schwer, dagegen zu halten und jetzt merke ich es körperlich noch mehr, dass das auch einen großen Einfluss hatte darauf, ja.
Okay, zum Thema Team, ne? Zu den physischen Unterschieden sagt er, beziehungsweise er hat dann noch gesagt, dennoch sei er komplett fit in das Match gegangen. Etwas kryptisch deutete er eventuelle Veränderungen an. Zitat: Ich mache physisch Dinge anders. Ich habe ein anderes Trainerteam dafür als davor und das muss ich mir mal anschauen. So, keine Ahnung. Also ich glaube auch nicht, dass es notwendig ist, sein komplettes Team oder da seinen Fitnesstrainer auszutauschen oder noch was Neues probieren. Ich glaube aber auch nicht, und ich bleibe auch bei dem Take, ich gebe dir, also ist alles nachvollziehbar, was du sagst, aber ich weiß nicht, wie viel fitter oder was er da noch anders machen will, was er da noch, wo er, es gibt andere Punkte, die er verbessern kann, aber bei der Fitness auf natürliche Art und Weise sind nicht mehr viele Prozentpunkte rauszuholen, meiner Meinung nach. Und ganz allgemein gesprochen habe ich auch, was spanische Athleten angeht, momentan mein Vertrauen ganz grundlegend ist im niedrigen einstelligen Prozentbereich, nachdem der Präsident der spanischen Anti-Doping-Agentur letztes Jahr zurücktreten musste, wegen nicht durchgeführten Tests, wegen positiv getesteten Athleten, sportartübergreifend, nicht im Tennis, die nicht rausgezogen worden sind. Und die spanischen Tennisspieler werden bei den Turnieren von der ITF bzw. der ITIA getestet. Bei den Turnieren weiß man aber, dass Tests passieren. Zu einer hohen Prozentzahl sind das Urintests. Mittlerweile werden zum Glück auch vermehrt Bluttests bei den Turnieren durchgeführt, aber die Spieler rechnen bei den Turnieren mit Bluttests. Und in Spanien, im Training, testet die spanische Anti-Doping-Agentur. Alexander Zverev wurde im Jahr 2021 alleine von der nationalen deutschen Anti-Doping-Agentur mehr als 20 Mal getestet. Ja, die sind teilweise nach Monte Carlo gekommen. Teilweise, wenn er in Deutschland angegeben hat, dass er in Deutschland war, haben sie ihn dort angetroffen. Jan-Lennard Struff erzählt mir, wie oft die NADA bei ihm ist. Andere deutsche Spieler auch. So, keine Ahnung, wie die wirklich in Spanien, habe ich momentan zero Vertrauen. Ganz unabhängig von dem Namen Carlos Alcaraz. Was das Talentlevel in der Fitness angeht, ist er sowieso ein Ausnahmetalent, spielerisch brutal. Und der ist da noch nicht mal bei 70% spielerisch, was das Ausschöpfen seines Potenzials angeht. Und er ist noch keine 22 Jahre alt. Wenn der halbwegs fokussiert bleibt, wenn der weiterhin mit Juan Carlos Ferrero zusammenarbeitet, der ein sehr strenger Trainer ist, klassische spanische Schule, ne? Das ist schon so Lehrer-Schüler-Verhältnis, was die beiden haben. Ich habe mir zwei Trainings angeguckt im halbe Stunde jeweils, die ich zugucken durfte im Jean Bon Trainingszentrum, ein paar Minuten Fußweg entfernt von der Anlage, wo ich, da gebe ich dann so meine Akkreditierung ab, krieg so ein, habe ich glaube ich schon mal erzählt, so ein Blindending und so. Das ist schon sehr, das ist so ein bisschen wie wenn wir im U12-Bereich eine Trainerstunde hatten. In unseren Sportarten so ein bisschen. Ja, da wird geknechtet und die Übungen durchgespielt. Also wenn das halbwegs fokussiert bleibt, ist ja der vor ein paar Folgen hätte ich noch gesagt, der Sky is the limit, aber jetzt der Himmel ist der, ist die Grenze.
Ja, aber zu dem von dir Gesagten, also da steckst du auch sicherlich ein bisschen tiefer in der Thematik drin, ist jetzt auch nicht so leicht dann sich als Spieler da zu äußern.
Musst du gar nicht.
Vor allen Dingen, wenn man jetzt, sage ich mal, nicht so tief in die Thematik einsteigt und da jetzt recherchiert, wie das da abläuft. Ich kann es natürlich auch nur aus Deutschland bestätigen, dass da die Kontrollen sehr, sehr regelmäßig durchgeführt werden. Und du hast mich gefragt zu Saschas Fitnesszustand und was jetzt die Unterschiede am Ende vom Finale waren. Und wie gesagt, meiner Meinung nach hing das auch sehr, sehr viel mit dem Matchverlauf und dem Spielstand zusammen und den ganzen anderen Punkten, die ich auch genannt habe, genau.
Ich möchte auch nur einen Denkanstoß geben in der Richtung, zum Beispiel, dass die Entwicklung von Carlos Alcaraz so schnell ging, dass als er 2021, 2022 in die Top 100 durchmarschiert ist mit seinen krassen Leistungen, ging das so schnell, dass es von der ITF, damals die ITIA war sich gerade am Gründen, es gedauert hat, bis er fast ein Top-10-Spieler war, bis er überhaupt in diesem ITF-Testing-Pool drin war. Ja? Und dementsprechend war er im Jahr 2021 der am wenigsten getestete Top-10-Spieler und auch Top-20-Spieler. Ich hatte es damals für einen Artikel für die Sportschau nachgeguckt, vor 2 Jahren bei den French Open, was aber auf natürliche Art und Weise zu erklären war, weil er halt so schnell nach oben marschiert war, dass diese Prozedur lange gedauert hat, bis er überhaupt in dem ITF-Testing-Pool war. Mhm. Das in Kombination, wenn man mal annimmt, kritisch, dass in Spanien nicht so viel getestet wird aufgrund der Problematiken, bedeutet, dass er als 16-, 17-, 18-Jähriger in einer Zeit, wo du dich aufbaust, vielleicht gar nicht getestet wurde. So.
Ja,
das also ist also alle, und Alexander Zverev war schon lange im Testing Pool in dem Alter, so in diesen 4 Jahren, wo er sich mit Jess Green physisch aufgebaut hat. Aber gut, das sind alles nur Denkanstöße. Generell, es gibt keinerlei Ansatzpunkte oder Beweise, dass spanische Tennisspieler oder generell Athleten aus irgendwelchen Ländern momentan, außer die Sachen, die die ITIA ja aufgedeckt hat mit positiven Tests, verbotene Dinge tun. Aber es gibt medizinische Ausnahmeregelungen, TOEs, und es gibt definitiv Ungleichheiten zwischen den Ländern. Das kann man auch so festhalten. Und wer da mutmaßlich was Verbotenes machen will, der hat in solchen Ländern leichtere, bessere Chancen. Und damit belassen wir es auch. Aber die Denkanstöße, dafür steht dieser Podcast auch, sind...
Ja, damit gehe ich ja auch einher. Ich meine, das ist ja auch für Athleten, wenn ich das jetzt vor allen Dingen auch über dich mitbekomme, irgendwo dann frustrierend, ne? Weil die Dopingkontrollen, ich glaube, alle Athleten, die in Deutschland getestet werden, sind damit d'accord und finden die notwendig, auch wenn sie sehr, sehr nervig sind. Aber klar, dann natürlich gerne flächendeckend. Haben wir ja auch schon mal besprochen.
Voll.
Ja, wenn es dann natürlich solche Unterschiede gibt und dann solche Sachen nachweislich rauskommen, dass Tests nicht durchgeführt werden. Ich meine, das ist nach heutigem Kenntnisstand absolut undenkbar in Deutschland. Und ja, deswegen, wie gesagt, ist es auch ein bisschen frustrierend dann für die sauberen, nachweislich sauberen Athleten, die dann die ganzen Strapazen über sich ergehen lassen müssen und die Konkurrenten da einfach anders behandelt werden. Geht ja einfach nur um Gleichberechtigung. Hm.
Anderes Thema, das unmittelbar ein bisschen damit zusammenhängt, ist das Thema auch Berichterstattung im Tennis. Carlos Alcaraz wurde in der Siegerpressekonferenz zum Thema Fitness gar nicht befragt. Ich habe zeitgleich meine Zverev-Texte geschrieben. Jetzt kann man auch sagen, gut, setz dich halt mal 15 Minuten rein, versuche eine Frage zu bekommen. War mir dann in dem Moment nicht wichtig genug in Relation zu meinen Deadlines, die ich zu erfüllen hatte. Ich habe auch schon in der Vergangenheit auch in Siegerpressekonferenzen bei Grand Slams Fragen zum Thema Physis gestellt. Zum Beispiel 2020 bei den Australian Open habe ich ganz viele empörte Blicke bekommen, weil ich in der Siegerkonkurrenz gefragt habe, was in den Flaschen drin war, die Novak Djokovic von seinem Team zubereitet bekommen hatte während des Matches 2020, hilf mir, war glaube ich gegen Dominic Thiem, wo er auch einen Rückstand aufgeholt hatte, und ich dann so eine Ironie-Antwort bekommen habe mit, das war mein Druide, der die magischen Kräuter zusammengemixt hat, Magic Potions, das geht bis heute manchmal auf Twitter noch rum. Und danach haben sich ungefähr 35% aller Journalisten zu mir umgedreht nach dem Motto, wie man so eine Frage in dem Moment stellen kann. War ich auch noch sehr jung. Mhm. In heutigen Erfahrungen kann ich sagen, gut, vielleicht war es wirklich ein bisschen respektlos. Andererseits kann man es auch genauso umformulieren und sagen, wir sind ja nicht da, um die Sportler in dem Fall abzufeiern nach dem Grand Slam Sieg. Wir sind immer noch Journalisten, die das Ganze unabhängig einordnen sollen. Und wenn es solche Auffälligkeiten gab, könnte man sagen, ist berechtigterweise, dass man das fragen kann. Er ist ja dann geschickt mit dieser ironischen Antwort rausgegangen. Was ich generell im Sport sagen kann, das geht mir sehr gegen den Strich, aber ich werde es auch nicht mehr ändern und ich muss da meinen Weg finden, ist, dass einige Journalisten im Tennisbereich davor halt Fans waren und aus intensiven Fanpositionen Fotografen oder Journalisten geworden sind und die einen ganz anderen Ansatz haben als ich, und es gibt vielleicht nur zwei Hände voll Journalisten, die so einen investigativen Ansatz mal pflegen und auch mal in der Richtung was fragen. So, ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass einer mal fragt zum Thema Physis. Wie haben Sie das, kann man ja ganz einfach machen, wie haben Sie das geschafft oder wie ist Ihre krasse Bilanz mit 21 von 12 Fünfsatzmatches 11 gewonnen, wie erklären Sie sich das, was machen Sie dafür, was haben Sie verbessert, ist ja eine legitime Frage, kam nicht, es kamen nur Fragen, was für ein Tattoo lassen Sie sich stechen, solche Dinge.
Ja, es ist halt unbequem, ne?
Natürlich
ist unbequem. Und wer hat schon Bock auf die, wie du schon sagst,
ja,
die Leute, die sich dann umdrehen?
Voll. Aber
du musst halt brave sein.
Das ist egal. Das ist egal. Die Leute, die Journalisten, die dich umdrehen, du musst nicht mit everybody darling sein und auch nicht befreundet sein. Das Problem ist, dass die Journalisten ja Zugang brauchen. Ja, wenn du für eine nationale Zeitung schreibst, brauchst du ja ab und zu ein Interview. Ja, und wenn du dauernd unangenehme Fragen stellst, wirst du irgendwann zur Persona non grata und dann kriegst du nichts mehr Exklusives. Dann kannst du dich in die Pressekonferenzen setzen, kannst immer noch Fragen stellen, aber du wirst von den Managern dann immer Nein erhalten, wenn du ein exklusives Interview anfragst. Ja, das kann sich nicht jeder erlauben. Ich kann mir das im Übrigen auch nicht immer erlauben. Ich habe ja auch meine Verpflichtungen und TV-Interviews und so weiter und so fort. Aber es ist schon auffällig. Warum ich das angesprochen habe, ist nicht im Zusammenhang mit Carlos Alcaraz, sondern im Zusammenhang mit Alexander Zverev. Da wir das ja in den letzten Folgen benannt haben, müssen wir es jetzt auch richtigerweise auch nochmal benennen. Ihr habt das mitbekommen, als Stammhörerin ja sowieso, das Verfahren gegen Alexander Zverev ist während der French Open gestartet, in der ersten Woche freitags und bereits eine Woche später am Halbfinaltag morgens in Berlin ohne Urteil eingestellt worden. Und weil es auch juristisch relativ kompliziert ist, lese ich euch das jetzt einmal vor, damit ich auch da keine juristischen Fehler mache. Am Freitagmorgen, wenige Stunden vor Zverevs Halbfinale gegen Kaspar Rüd, endete zudem Alexander Zverevs Verfahren wegen mutmaßlicher häuslicher Gewalt vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Dort wurde von der Staatsanwaltschaft 2023 ein Strafbefehl erlassen, gegen den Zverev Einspruch einlegte. So kam es zum zunächst öffentlichen Prozessbeginn vor 10 Tagen. Nach 3 Verhandlungstagen und der Zeugenbefragung seiner Ex-Lebensgefährtin Brenda Patea, die als Nebenklägerin auftrat, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, beantragten Pateas Anwälte einen Vergleich. Das ist ganz wichtig im Übrigen. Das spricht auch für Alexander Zverev. Es war die Anwaltsseite von Brenda Patea, die den Vergleich wollte und beantragt hat, nicht von Alexander Zverevs Anwälten. Die Richterin sagte laut deutscher Presseagentur auch im Sinne einer gemeinsamen Sorge für das Kind. Dazu hätten beide Seiten eine Vereinbarung unterzeichnet, die aber nicht Gegenstand des Prozesses gewesen sei. Die Richterin begrüße die Einigung, weil sonst beide Seiten durch die gerichtliche Auseinandersetzung nachhaltig in ihrem Ruf beschädigt und persönlich belastet werden könnten, so die Richterin. Man kann sich das ja vorstellen, wie das hier weitergegangen wäre, sagte sie. Die Staatsanwaltschaft habe dann zugestimmt, das Strafverfahren nicht mehr weiter voranzutreiben. Zverev muss als Auflage 150.000 Euro an die Justizkasse und 50.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Eine Gerichtssprecherin sagte laut dpa über den Vorwurf der Körperverletzung, Zitat, es ist offen, was passiert ist. Eine Verurteilung gab es nicht. Mit der Zustimmung zur Zahlung, das ist ganz wichtig, mit der Zustimmung zur Zahlung einer Geldauflage ist kein Schuldeingeständnis verbunden. Zverev gilt weiterhin als unschuldig. Von einem internationalen Medienvertreter angesprochen, nach dem Halbfinale, ob er irgendwelche Einwände gegen die Einigung habe, da er nicht seine Unschuld beweisen konnte, antwortete Zverev am Freitag unpräzise und maximal entnervt nach insgesamt 4 Jahren der Vorwürfe. Zitat, das ist es, was die Einstellung des Verfahrens bedeutet. Das ist Unschuld. Sie werden das Verfahren nicht einstellen, wenn man schuldig ist. Ich weiß nicht, welche Übersetzung Sie haben, aber das ist es, was es bedeutet. Das war's. Wir machen weiter. Ich möchte nie wieder eine Frage zu diesem Thema hören. Damit meine ich alle. So, das war jetzt ein bisschen länger, aber trotzdem ganz wichtig, um das A juristisch sauber auszuformulieren. Und ich habe euch auch nochmal die Reaktion von Alexander Zverev aufgeschrieben. Und jetzt sage ich euch mal was als nicht wertendes der Sachlage, das habt ihr hoffentlich verstanden, es gab kein Urteil, die eigentliche Sache wurde im Gericht nicht geklärt, aber beide Parteien haben sich außergerichtlich geeinigt, gibt es Maßnahmen, die getroffen werden, ob das finanzielle sind oder nicht, weiß ich nicht, aber die haben sich geeinigt und die Richterin hat zugestimmt, fertig. Aber, was die Öffentlichkeitsarbeit vom Team Alexander Zverev angeht, haben sie ihn wieder nicht gut vorbereitet und haben ihn mit seinen Emotionen auflaufen lassen. Es war klar, dass am Freitag wird dieses Gerichtsverfahren eingestellt, er spielt Freitag sein Halbfinale, es war glasklar, da kommen Fragen. Deutsches Recht ist internationalen Tennisreportern nicht geläufig, es gibt große Unterschiede zwischen amerikanischem Recht, deutschem Recht, englischem Recht. Ja? Da kommen Fragen, die haben alle Übersetzungen gelesen vom Deutschen ins Englische. Du musst als Team von Alexander Zverev, und das habe ich schon bei so vielen professionellen Sportlern gesehen, ja, bereite eine schriftliche Stellungnahme vor, nimm einen Zettel mit in die Pressekonferenz, von deinem Anwalt vorbereitet, und sag sowas wie, bevor die Pressekonferenz losgeht, möchte ich Sie noch über eine Maßnahme informieren. Wie Sie sicherlich alle heute in den Medien gelesen haben, ist mein Gerichtsverfahren ohne Urteil geendet. Nach deutschem Recht gelte ich damit weiterhin als unschuldig. Ich bin froh, dass wir uns außergerichtlich einigen konnten. Das Wichtigste ist mir mein Kind. Sie werden verstehen, dass ich zu Details dieser Einigung aus juristischen Gründen nicht weiter was sagen kann. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und bin jetzt bereit, Ihre sportlichen Fragen einzunehmen. Haben schon so viele Sportler sportartübergreifend gemacht, ja? Und er kommt da rein, weiß, dass diese Fragen kommen. Mischa Zverev, Sergej Bubka und sogar Marcel Melo, sein Buddy, stehen alle drei in der Pressekonferenz mit drin, chillen an ihrem Handy und gucken Instagram-Reels in der Runde zuvor sogar so laut, dass es die Pressekonferenz gestört hat, ja, bereiten ihren Schützling oder ihren Agenten in dem Fall, auch wenn es der beste Freund und der Bruder ist, aber Sergej Bubka und Mischa Zverev kümmern sich offiziell um die Belange von Alexander Zverev, lassen ihn da unvorbereitet rein. Und er, mit den, das gestehe ich im Übrigen zu, nach 4 Jahren Vorwürfe, mutmaßlicher Vorwürfe, hat sich so viel angestaut, dass ich die Reaktion menschlich finde. Sie darf aber trotzdem nicht passieren, weil diese ganzen Videos rumgehen und er da wieder wie der von oben herablassende Mensch dabei aussieht. Aber das Problem ist hausgemacht. Jeder halbwegs vernünftige Pressesprecher hätte das besser gelöst. So, und dazu kommt noch, dass viele Journalisten eine voreingenommene Meinung haben von Alexander Zverev. Trotz dessen, dass es jetzt kein Urteil gab und die sich außergerichtlich geeinigt sind, sind ganz viele Journalisten persönlich befangen, glauben fest daran, dass diese Vorwürfe der mutmaßlichen Körperverletzung stimmen, aufgrund dieser intensiven Beschreibung, die es auch in diesen Longreads gab, und bewerten ihn schon gar nicht. Also viele können nicht, einige internationale können nicht, trotzdem journalistisch sauber über ihn und seine sportlichen Leistungen berichten und ignorieren ihn. Die kommen gar nicht mehr in die Pressekonferenzen, oder wenn sie in die Pressekonferenzen kommen, dann nur zu diesem Thema. Ich finde aber, ein Journalist muss 360 Grad Bericht erstatten. Ja, ich bin auch, berichte darüber auch, bin in dem Fall auch negativ oder fasse den Stand zusammen, bei dem er nicht gut wegkommt, berichte aber trotzdem auch ganz normal über sportliche Werte. So. Aber wenn er das sauberer lösen würde, würde er auch weniger Angriffsfläche bieten und dann wäre das auch ein kleineres Problem. Und das verstehe ich nicht, das ist seit Jahren so. Bei allen seinen Problemen außerhalb der Tennisplätze wird er nicht professionell vorbereitet. Und das war mir ein Bedürfnis, das hier auch mal in dem Podcast so ausführlich zu erklären.
Ja, auch sehr, sehr interessant, wie professionell du ihn da vorbereitet hättest. Nee, es war wirklich sehr, sehr aufschlussreich, was ich halt aus Athletensicht mir einfach vorstellen kann, dass vor allem nach einem gewonnenen Match, du bist halt so euphorisiert, du denkst nur an Tennis, nur positiv, nur Finale.
Deswegen muss er geschützt werden. Das ist ja auch nicht seine Aufgabe. Es gibt nicht so viele Roger Federers, die das Social Skills mäßig in 4 verschiedenen Sprachen jederzeit so toll.
Ja, und dann kommt halt diese Voreinstellung, der ist halt dann so gepolt, okay, ich jetzt irgendeine Frage dazu bekomme, raste ich aus. So kann ich mir das vorstellen.
Ganz kurz, so. Wolli, er ist ja nicht direkt ausgerastet, er hat ja eine Frage normal geantwortet, hat da aber unpräzise geantwortet. Ja, er hat ja gesagt, das ist ja das, was eine Einstellung des Verfahrens bedeutet, dass ich unschuldig bin. Aber es ist ja nicht so, es ist einfach ungenau. Die Tatsachen sind die ich vorhin vorgelesen habe. Ja? Das Verfahren wurde nicht eingestellt, weil die Sachlage geklärt worden ist, dass er auf keinen Fall übergriffig geworden ist, sondern das Verfahren wurde eingestellt, wie ich es jetzt schon mehrmals erklärt habe, weil die sich außergerichtlich geeinigt haben und die eigentliche Sache, das hat ja auch diese Gerichtssprecherin zitiert, war nicht Teil. Das bleibt ungeklärt. Ja? Deswegen hätte er vorbereitet werden müssen und sich da reinsetzen müssen und sagen müssen, ich gelte, und das sind ja die Fakten, er gilt nach deutschem Recht weiterhin als unschuldig, die haben sich außergerichtlich geeinigt zum Wohle des gemeinsamen Kindes und weitere Details kann er nicht vereinbaren. Dann bietet er keine Angriffsfläche. So können jetzt alle Journalisten, die ohnehin negativ über ihn berichten oder so wie ich einfach die Fakten berichten, können sagen oder müssen dann auch berichten, so wie ich es in diesem Zeit-Online-Text geschrieben habe, dass er sich auf Nachfrage ungenau geäußert hat. Dass er über sein eigenes Urteil nicht Bescheid weiß. Das ja, macht die Sache ja noch schlimmer einfach.
Die Zündschnur ist kürzer, wenn du gerade aus deinem positiven Kosmos kommst.
Ja, verstehe ich.
Und dann so in den Abgrund gefühlstechnisch gerissen wirst, wenn du ihn wahrscheinlich an einem anderen Tag, in einer anderen Situation gefragt hättest, hätte er nicht so reagiert. Der Kontrast ist einfach enorm. Vom höchsten aller Gefühle zu einem Thema, auf was du nicht so viel Lust hast in dem Moment. Deswegen sage ich nur, aus Athletensicht ich kann mir vorstellen, wie es sich angefühlt haben muss, sagen wir es so.
Verstehe ich. Gehe ich mit. Das könnte man es auch überspitzt formuliert sagen. Natürlich ist er auch ein Stück weit, oder ohne ein Stück weit, er ist auch dran schuld, dass es 4 Jahre lang Vorwürfe von 2 unterschiedlichen Frauen gab, die öffentlich im Raum standen, 4 Jahre ungeklärt. Es hat jetzt 4 Jahre gedauert, bis da ein Abschluss kam. Ja, so ist einfach viel zu lange und niemand weiß, außer die Frauen und er selbst, was letztlich wirklich passiert ist. Aber die Beschreibungen in diesen Longreads waren ja so detailliert und so weiter, dass einfach gewisse Meinungen längst gefestigt sind und leider auch bei eigentlich unabhängigen Berichterstattern. Was auch zur ganzen Wahrheit gehört hat, ist, dass Alexander Zverev ansonsten, dieses Thema mal völlig ausgeklammert, echt an sich arbeitet und im öffentlichen Auftreten viele Schritte nach vorne gemacht hat. Gegenüber Fans ist das sowieso immer vorbildlich, nimmt sich sehr viel Zeit, auch überdurchschnittlich viel Zeit für Autogramme und Selfies im Vergleich zu anderen Spielern seiner Ranking-Position. Pressekonferenzen sind alle besser geworden, auch jetzt, das war jetzt ein Negativbeispiel, aber die deutschen Pressekonferenzen und auch die anderen englischen Pressekonferenzen, er antwortet ausführlich, interessant, die On-Court-Interviews und Reden haben wir schon angesprochen. Und immer wenn ich das anspreche, dass er sich eigentlich verbessert hat, passiert eine Sache, wo man sagen muss, weiß ich jetzt nicht, woher das schon wieder kam. Und das ist das am Ende, was die öffentliche Meinung dann zu seinen Ungunsten zusammenfasst. Worauf ich hinaus will, ist ein Live-Interview mit dem übertragenen Sender Eurosport nach dem Viertelfinale gegen Alex de Minaur von meinem lieben Kollegen Markus Pascher, der super Arbeit leistet, seit Jahren für Eurosport, mehrsprachig auch unterwegs ist, den spanischen Kollegen auch viel hilft und da um seinen Job auch kämpft und tut und macht und gute Interviews führt. Und den hat er auf dem Court, hast du das eigentlich gesehen, Wolli?
Nee, ich wollte gerade fragen. Ich habe es nur in den DMs so überflogen.
14 Mal.
Passiert ist. 14, ich habe das Match nicht gesehen.
14 Mal habe ich das über WhatsApp geschickt bekommen. 14 Mal. Und ich habe schon mal dir gesagt, was ich das für als einen Indikator sehe, wenn mir normale Sportfans oder Leute, die nur bei Slams gucken, von Dingen berichten aus der Tennisbubble. 14 Mal habe ich dieses Video entweder über WhatsApp zugeschickt bekommen oder bin damit konfrontiert worden.
Wie oft hast du zugeschickt bekommen, dass er Halbfinale gewonnen hat, den Matchball vom Halbfinale?
Gar nicht.
Gar nicht, ne? Okay.
Also, dass er gewonnen hat, haben wir schon eine Handvoll geschrieben. Oder, ey, ist ja cool für dich, Zverev jetzt im Finale, für dich als freier Journalist, dann verdienst du ja vielleicht ein bisschen mehr. Das habe ich schon ein paar Mal bekommen, aber jetzt nicht irgendwie, boah, krasser Schlag von Zverev oder guck mal den Matchball an. Aber, ich spiele dir jetzt und euch mal die letzten 30 Sekunden dieses Clips vor, geht 1:04 und es läuft so, der übertragende Sender, das ist ja in Deutschland Eurosport, da bekommt der Moderator 3 Fragen. Wir, also ich habe ja für die ARD ab dem Halbfinale Interviews gemacht, als Nichtrechteinhaber bekommen 2 Fragen. Und dann ging dieses Interview los, Markus hat 2 normale Fragen gestellt, Alexander Zverev hat 2-mal normal geantwortet und dann spule ich mal hier vor.
Wichtigste ist einfach wirklich, hört man das gut? Zu bleiben und einen Weg zu finden. Ja. Ne? Und ich glaube, das habe ich heute gemacht in vielen Situationen. Das ist
jetzt die zweite Antwort.
Jetzt kommt eine Neuauflage gegen Kaspar Ruud. Letztes Jahr ging es 3:0 Sätze aus. Wieso wird es diesmal ein anderes Ergebnis geben?
Ich weiß nicht, ob es diesmal ein anderes Ergebnis werden wird. Wir sehen es Freitag.
Aber wie schätzt du das Spiel gegen ihn ein?
Das waren 3 Fragen.
Und dann hat er ihn stehen lassen. Und dann hat er ihn stehen lassen. Vor.
Siehst du, er weiß, wer wie viele Fragen kriegt.
Vor Live-Kameras. Übertragene Sender Eurosport. Gucken im Schnitt 500.000, 600.000, 700.000. Und das sind die, die immer zugucken. Das sind die Tennis-Freaks. Das sind auch unsere Podcast-Hörerinnen. Das ist die Zielgruppe. Das sind die, die sich auch eine zweite Runde in Halle angucken. Die Karriere verfolgen. Und die dann schreiben, was ist denn das für ein Arroganzanfall? Ja? Und ich bleibe trotzdem dabei, dass er sich auf dem Punkt wahnsinnig verbessert hat. Ja, weil ich kriege ja auch oft Shit, von wegen, dass ich nur die negativen Dinge anspreche. Mm-mm. Ja, der hat mit mir ein Sportshow-Interview gemacht. Der weiß wahrscheinlich nicht, unter welchem Druck ich da stehe, dass ich das auch nicht so oft mache, dass ich da abliefern muss, nur bezahlt werde, wenn das Interview auch unfallfrei passiert, dass ich da ein Feedback bekomme, eine Rückmeldung, damit ich wieder gebucht werde. Ja, und es gibt kleine Tricks, zum Beispiel sage ich ihm vorher immer, für was das ist. Sag zum Beispiel, das wird morgen in der Sportschau gesendet, um 18 Uhr im Fernsehen, mehrere Millionen Zuschauer. So, dass man ihm das vielleicht auch nochmal erklärt, weil der ist mit seinen Gedanken wo ganz anders. Der muss ja nicht nur dieses Eurosport-Interview geben. Der macht das deutsche Broadcast-Interview, dann macht er Essen, Duschen, Eisbad, Physio, alles für die nächste Runde, danach internationale Medienrunde, Pressekonferenz mit unangenehmen Fragen zu außerhalb der Plätze Themen, die normal da sind. Danach geht er in die Mixzone und macht alle internationalen Broadcaster. 4, 5, 6 Interviews auf Englisch, dieselben Fragen. Und dann kommen noch die Nichtrechteinhaber aus Deutschland, ZDF und ARD. So, das heißt, er hat ein Dutzend Interviews gegeben. So, das machen aber manche trotzdem, wenn sie Superstars sind, 12-mal individuell und professionell. Ihm fällt das nicht so leicht. Da hat er sich schon von jemandem, der da eher unterperformt, er sagt zum Beispiel auch oft dann so Sachen wie ich schon im vorigen Interview gesagt habe, oder like I said in English, oder like I said in the press conference, wo er dann nicht versteht, dass das Interview ja exklusiv in dem Sender gesendet wird und der Zuschauer am Ende, am Endgerät oder am TV ja gar nicht weiß, dass es überhaupt eine Pressekonferenz gibt. Der denkt, das ist das einzige Interview, was der an dem Tag gegeben hat.
Ja, Wahnsinn, was du jetzt alles aufzählst, muss man halt einfach sehen, was für Blickwinkel da aufeinandertreffen. Für ihn ist das halt so einfach ein kleines Side-Interview und für die Leute, die es dir schicken und die ganzen Leute, die du aufgezählt hast, die es halt bei Eurosport sehen, für die ist es das einzige Interview, welches sie sich nach diesem Match dann anschauen und zu hören bekommen. Ja? Das heißt, von der Wahrnehmung her hat das halt eine ganz andere Gewichtung.
Das Eurosport-Video ist übrigens das Wichtigste, das Interview. Und also bitte versteht mich auch nicht falsch, liebe HörerInnen, ja. Es geht nicht um mich. Also ich habe auch Druck und so, und es geht auch nicht um Markus. Wir müssen das abkönnen. Aber es geht um die Außendarstellung und die Wahrnehmung. Und wenn mir 14 Leute dieses Video schicken, die das bei Eurosport Live gesehen haben, dann könnt ihr ja hochrechnen, wie sich dann die Meinung formt. Und das ist so schade, wenn er eigentlich doch versucht, besser zu werden, dass er sich das dann mit so einem schlechten Moment, wo er keine Energie mehr hat nach einem langen Match, das dann so einreißt.
Die Frage hat halt schon ein bisschen, also ich habe es irgendwie noch ein bisschen schlimmer erwartet.
Nee,
die Frage hat ein bisschen gekratzt.
Ach, ich mein, Quatsch.
Ja, nee, guck mal, nee, ich null. Fragt einer, ja, ihr spielt Derby nächste Woche. Letztes Mal habt ihr 8-0 verloren. Ja, ich hoffe, es wird anders, oder? 7-0 schafft ihr schon.
Nee, so war es nicht. Ja. Er hat es vielleicht ein bisschen... Er hat gesagt, letztes Jahr hast du 3-0 verloren. Was macht dich positiv, dass es dieses Jahr besser läuft?
Ja, kannst du sagen, alles. Junge, alles. Hast du gerade geguckt? Nein, also so darf man natürlich nicht antworten. Ja, ist auch respektlos, absolut, weil jeder versucht, seinen Job zu machen, egal auf welcher Seite dieses Interviews man da gerade steht. Du wirst natürlich als Superstar in allen Bereichen an der Maxime gemessen.
Voll.
Und wenn du da nicht performst, wenn du da halt bist, wie man halt mal ist mit seinen Kumpels im Garten oder keine Ahnung, dann wird dir das angekreidet. Das ist halt auch part of the job. Hat er sicherlich nicht so gut gelöst, die Situation. Kann man das
jetzt sag ich auf dir diesen
den Einzelfall nachvollziehen? Ja, sollte es passieren. Natürlich nein. Und natürlich ist es schade, ja, weil das Medienecho oder die Wahrnehmung, natürlich ist das sticky, das bleibt irgendwie kleben. Trotzdem du weißt, also du hörst es, ich möchte jetzt gar nicht so sehr ihn in Schutz nehmen oder das relativieren, sondern ich versuche es einfach nur so wiederzugeben, wie ich darüber ja, denke und was meine Emotionen dabei sind, wenn ich das sehe. Und ich kann es halt auf der einen Seite menschlich nachvollziehen, aber professionell, wie du schon sagst, bin ich total bei dir und ja, sollte nicht vorkommen. Ja.
Also er ist nur ein Mensch, ja? Und jeder Mensch kann nicht immer alles richtig machen, so 100%. So, aber jetzt gebe ich dir noch mal einen anderen Take und das macht das Ganze ja so verstrickt. Mhm. Ja? Ein anderer Profi-Tennisspieler oder ein anderer Profisportler in einer anderen Sportart auf einem ähnlichen Bekanntheitslevel mit einem grundlegend besseren Image, der so ein Interview gibt. Weißt du, was dann das Narrativ ist? Boah, das ist ja cocky, das ist ja so ein klassischer Zlatan, den hat er wieder abgekennt. Weil wenn das jetzt Zlatan Ibrahimovic gemacht hätte, ja, dann würde das gefeiert werden in den Insta-Reels dieser Welt. Oder wenn das ein grundlegend, wenn das ein Star ja, ohne Allüren, weiß, Allüren dann wäre das Narrativ, boah, der ist aber echt. Ja, das ist gut, dass er dem Moderator mal nach dieser komischen Frage hier so ein Christian Streich oder so, ne? Wenn der mal auf eine Pressekonferenzfrage so ein bisschen schnippig reagiert oder so, ja, mit seinen ganzen, auf der Beliebtheitsskala, auch mit den politischen Äußerungen gegen den rechten Rand und so, da ist einfach viel mehr Spielraum und da wird es dann eher so ausgelegt wie, oh ja, das ist ein klassischer Streich oder das ist ein klassischer Ibrahimovic oder das ist ein klassischer Großkreuz oder, weil das Image ist einfach, die dürfen sich das erlauben, die haben einen Spielraum für Fehler. Alexander Zverev hat 0,000% Spielraum für Fehler. Das hat er sich zu großen Teilen selbst zuzuschreiben und er darf eigentlich gar nicht mehr angreifbar sein. Und ist halt ab und zu nochmal angreifbar, so wie andere Menschen auch.
Ja, es kommt halt immer drauf an, in welcher Fahrrinne du dich bewegst, image-technisch. Ja. Ne? Die Bahn, auf der du bist, da geht halt jeder Impuls immer weiter dieser Bahn entlang. Und wenn die Bahn einmal richtig gelegt ist, dann kannst du halt viele Impulse setzen und trotzdem bleibt dann die Meinung, bestärkt es halt immer noch. Ja, genau deswegen mag ich den. Ja. Und andersrum ist es ja genau deswegen, finde ich den einen oder anderen vielleicht nicht so gut. Hm.
Du merkst, es war mir ein inneres Bedürfnis, über diese Themen zu sprechen.
Ja, ist ja auch interessant.
Ja, ich habe gerade ein ähnliches Gefühl wie du vorletzte Woche bei dem Doping-Thema. Weiß nicht, ob ich da jetzt zu intensiv drüber geredet habe, aber ich wollte euch da draußen einfach mal einen kompletten, hundertprozentigen Einblick geben über alle Bezüge zu dieser Thematik.
Ja. Haben wir noch was?
Ja, viel. Es ist ja sehr, sehr viel passiert. Aber wir haben natürlich ja auch letzte Woche, wer das noch nicht gehört hat, sind viele zeitlose Themen auch am Ende der ersten Woche über das Publikum gesprochen. Da könnt ihr gerne noch mal reinhören beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. Lass uns mal ganz kurz durchgehen. Kaspar Ruud war im Halbfinale nicht fit, selbsterklärend. Fünf-Satz-Match natürlich von Alcaraz im Halbfinale gegen Jannik Sinner. So viel Zeit muss sein. Jannik Sinner ist neue Nummer 1 der ATP ohne Sponsor Weltrangliste. Okay. Neue Nummer 1 zum ersten Mal hat Novak Djokovic abgelöst, der aufgeben musste bzw. nicht antreten konnte nach dem Sieg gegen Echeverri. Meniskus. Arthroskopie, der Meniskus hat was abbekommen, wurde dann noch in Paris operiert. Da kann ich vielleicht mal ein bisschen zu was sagen, das war ein großes Thema. Die L'Equipe hatte das exklusiv, laut einer Quelle, dass er in Paris operiert worden ist. Gut, die L'Equipe ist natürlich als französische Fachzeitschrift gut verknüpft in Paris, zu den Sportärzten auch. Da ist wahrscheinlich irgendwas durchgesickert aus dem Krankenhaus und die serbischen Journalisten, die sehr nah dran sind, die wussten von nichts, haben sich das im Laufe des Tages dann auch bestätigen lassen, der Eingriff ist gut verlaufen, 3 bis 6 Wochen Pause, Wimbledon so gut wie ausgeschlossen, dass er da antreten kann, und das ganz große Ziel ist Olympia. Der Titel fehlt ihm ja noch. Weder Rafael Nadal noch Novak Djokovic haben bei Olympischen Spielen eine Goldmedaille im Einzel geholt. Novak Djokovic hat noch gar keine Goldmedaille bei Olympischen Spielen. Rafael Nadal hat sie im Doppel geholt. Mhm. Mit Marc Lopez, glaube ich.
Ja.
2008 in Peking.
Ich meine, ja.
Ja, genau. Und
ging ja auch, ja.
Ja, bitte, ne?
Ging ja auch viel um die rutschigen Plätze dort.
Ja, hast du gesehen, was Alcaraz im Finale gesagt hat? Er hat sich ja auch beschwert, es kann nicht sein, wir spielen hier ein Sandplatzturnier und es fühlt sich an wie auf Hartplatz. Es wäre zu wenig Sand an der Grundlinie gewesen.
Mir hat nur ein Spieler gesagt, der die Woche vorher mit Djokovic trainiert hat, wohl die ganze Woche, dass er sich vor dem Turnier schon jeden Tag über die Plätze aufgeregt hat, wie rutschig sie sind.
Ehrlich?
Und es haben...
Krasser Insight.
Mir mehrere Spieler gesagt, so meine ich es rausgehört zu haben, dass die Plätze rutschiger waren als sonst.
Mhm.
Ja. Wie gesagt, ich war leider nicht da dieses Jahr, aber ja, das ist das, was ich mitbekommen habe am Rande.
Ja, das ist ja voll der interessante Einblick, weil öffentlich, also ich kann mich jetzt, also Novak Djokovic hat sich auch in den Runden zuvor, nicht erst nachdem er da mit dem Knie weggerutscht ist, aber da natürlich dann explizit auch nochmal beim Schiedsrichter beschwert, und Alcaraz hat es auch im Finale angesprochen. Also da müssen die, jetzt hätte ich fast gesagt Greenkeeper, da müssen die Platzexperten nochmal ran fürs nächste Jahr.
Ja, verrückt, dass ausgerechnet die mal was abbekommen. Dabei machen die besten Sandplätze seit Jahrzehnten, auf denen die Spieler am allerliebsten spielen, die immer perfekt sind.
War das jetzt Ironie oder Ernst?
Nein, total.
Achso, das war ernst.
Nee, also Sandplätze, Roland Garros, Wahnsinn.
Top, ja. Okay.
Wahnsinn, ja. Super zu spielen, unglaubliches Spielgefühl. Und ja, deswegen wundert es mich auch so sehr, dass die jetzt diesmal so einen mitbekommen. Mhm. Wir müssten eigentlich wissen, wie es geht.
Weiß nicht, an was das liegen könnte. Also es war extrem kalt und regnerisch. Es war kein Tag in den zwei Wochen, in denen ich da war, in denen es dauerhaft wärmer als 22 Grad war. Weiß nicht, ob das damit was zu tun hat, aber das wäre jetzt auch alles Spekulation. Lass uns vielleicht zum Abschluss auch der Vollständigkeit halber noch auch kurz über die Damen reden. So viel Zeit muss sein zu der wahnsinnigen Leistung von Iga Swiatek. Hall of Famerin, sicher. Immer noch so jung, so dominant, und das, jetzt kann man es ja sagen, das vorgezogene Finale war dann halt einfach auch das Spiel in der zweiten Runde gegen Naomi Osaka.
Ja,
darüber haben wir ja ausführlich gesprochen.
Ja.
Weil die anderen
Gegner. Kurz oder ausführlich, ja.
Die beides.
Ja, beides.
Die anderen Gegnerinnen hat sie halt so dominiert. Jetzt kann man noch argumentieren, Arina Sabalenka war ja deutlich geschwächt, ähnlich wie Kaspar Rüth auch in ihrem Match von einem Virusinfekt, als sie ausgeschieden ist. Ansonsten wäre es wahrscheinlich zum Traumfinale gekommen, unter normalen Gesichtspunkten, so wie in Madrid auch und in Rom. Das wäre dann auch nochmal ein engeres und hochklassigeres Match geworden. Arina Sabalenka kann ihr da auch auf Sand Paroli bieten, hat sie aber auch in engen Finals da nicht geschafft. Und Paolini hat ein super Turnier gespielt, aber halt auch nicht auf dem Level, das kann man ja gar nicht zum Vorwurf machen, von Iga Swiatek. Beste Sandplatzspielerin seit Justine, ne?
Wahrscheinlich.
Ja. Gucken, dass ich jetzt nicht niemanden vergessen habe, aber doch, denke schon. Und wird jetzt ganz spannend zu sehen sein, wie viele Jahre sie brauchen wird, bis sie auf Rasen auch auf einem, sie muss ja gar nicht das Niveau haben, das sie auf Sand hat, aber dass sie auf das Niveau kommt der besten 5 bis 10 Rasenspielerinnen, ähnlich wie Alexander Zverev, auf dem Belag und bei dem Turnier auch noch nicht weit gekommen. Alexander Zverev ist zum Beispiel noch nie über das Achtelfinale rausgekommen auf Rasen in Wimbledon, weil die Polen erwarten das natürlich, ja. Wenn die jetzt in Wimbledon in der dritten Runde ausscheidet, dann redet keiner mehr über den, was, der vierte French Open Titel schon, ne?
Müsste, ja.
Ja, ich glaube schon. Ja, Sag mal, wie gut siehst du Iga Świątek eigentlich vom Level?
Ja, also es ist so ein Durchmarsch. Also es ist so ein Finale, dass es überhaupt möglich ist. Also das ist ja nicht, also vom Ergebnis her sowas von eindeutig.
6-2, 6-4 gegen Coco Gauff im Halbfinale.
Ja.
Direkter Vergleich, Gauff hat einmal gewonnen, ansonsten 12-2 Sätze.
Ja, aber 2 und 4 ist ja jetzt auch kein toughes Match, ja, sage ich mal.
Das war das engste Match.
Ja, also das ist für mich unglaublich. Deswegen kann ich es auch nicht ganz nachvollziehen, dass sie sich so schwer tut, weil inzwischen ist der Rasen in Wimbledon ja auch spielbar, sage ich mal, also vom Absprungverhalten her, von der Geschwindigkeit. Das sind ja jetzt nicht mehr die Unterschiede, die man noch vor ein paar Jahrzehnten hatte. Mhm. Die besten Sandplatzspieler haben es auch dann irgendwann geschafft, auf Rasen zu adaptieren. Man sieht es auch in den Qualis. Alle können inzwischen sehr ordentlich auf Rasen spielen. Und es ist ja jetzt nicht so, dass sie, keine Ahnung, auf, ja, wie soll ich sagen, also dass du redest ja jetzt davon, dass sie unter die besten 5 kommen soll. Ja, es geht ja jetzt nicht darum, dass sie irgendwie ihr Level von 30 auf 1 heben soll, sondern von der absolut besten Sandplatzspielerin halt zu einer decent Grasscourt-Spielerin. Da sehe ich den Weg eigentlich gar nicht so schwer, ja, wenn ich das so sagen kann. Deswegen wundert es mich ein bisschen, dass sie sich da doch so schwer tut. Aber wenn man halt so dominiert auf einem Sandplatz, finde ich, sollte man mehr als konkurrenzfähig sein, auch auf Rasen.
Ich hab gerade nochmal nachgeguckt, auf dem schnellen Sandplatz in Madrid zum Beispiel, was ja auch mit Höhe ist, wo man gut aufschlagen kann, hat sie zum Beispiel im Finale gegen Sabalenka im dritten Satz 9-7 im Tiebreak gewonnen.
Ja, der Matchball ja, abgewehrt. Genau. Ja.
Da war es richtig eng, aber in Rom war es im Finale 2-3 auf ja. den langsamen Verhältnissen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie sehr man Madrid mit Wimbledon vergleichen kann, weil es halt schon auch durch die Höhe wirklich speziell zu spielen ist.
Ja.
Aber wie gesagt, wenn man so dominiert, sollte man eigentlich auf allen Belegen zu den Top-Spielerinnen gehören.
Ja, so, jetzt hat hier mein Computer kurz Faxen gemacht, weil ich gerade noch was nachgeguckt habe, aber jetzt geht's. Wer ist denn die beste Spielerin auf Rasen?
Naja,
Rybakina?
Und ja, natürlich muss man nennen. Dann, ich finde eigentlich natürlich Sabalenka. Auch saugefährlich durch ihr aggressives Spiel.
Die ist jetzt eigentlich dran, auf Rasen.
Und ich bin ja auch eigentlich ein relativ großer Ons Jabeur-Fan. Mhm. Einfach durch die Spielweise, weil sie das Spiel so ein bisschen anders aufzieht, sagen wir mal. Und
kann toll spielen auf Rasen.
Absolut, auch mit dem Slice. Stops kommen gar nicht hoch auf Rasen. Also genau, das sehe ich auch noch ziemlich weit vorne.
Bei dem Finale Rybakina gegen Jabeur war ich dort auf dem Center Court.
Wollte ich dir eh noch sagen, das sei auch ein unfassbares Privileg, da die Slam-Finals zu schauen. Mhm. Also ich meine, ich bin nah dran am Tennis, ich sehe, keine Ahnung, morgen soll ich mit Shelton trainieren und so, du siehst Andy Murray den ganzen Tag und so. Du bist schon nah dran, aber ich war noch nie bei einem Grand-Slam-Finale. Ist jetzt auch nicht so, dass ich mir irgendwie ein Wochenende freinehme, weil ich habe da ja auch selber Saison, aber ich wüsste nicht, ob ich ein Ticket kriegen würde, wenn jetzt nicht gerade ein befreundeter Spieler dort spielt. Ich glaube, Zverev hatte 65 Tickets oder so für Freunde und Familie organisiert fürs Finale, was ich schon eine
65.
krasse Anzahl fand. Also natürlich auch verständlich als Spieler, aber trotzdem sind die Turniere da ja teilweise etwas strikter. Aber von einem Platz beim Grand Slam Finale war ich schon relativ weit weg bislang, deswegen habe ich auch sehr aufmerksam deine Stories verfolgt, wenn du auch mal da von deinem von deinem Reporterplatz ein Foto geteilt hast. Ja, genau. Jetzt, wo du auch schon wieder sagst, ja, Wimbledon-Finale war ich da und so. Schon ganz geil.
Also mehrere Dinge. Erstmal finde ich es geil, wie du einfach so richtig geile Insights, so Drops in Nebensätzen. Also erstmal zum Beispiel, dass du gehört hast, Zverev hat 65 Tickets bekommen. Das ist ein geiler Insight. Vor 10, 15 Minuten hast du so Insight einfach mal getroppt, dass ein Spieler dir erzählt hat, dass Djokovic schon bei den Trainingsphasen in Roland Garros gesagt hat, sich über den Platz beschwert hat und so. Das sind mega Insights, an die würde ich ja niemals kommen. Ich weiß gar nicht, ich reiße ja oft ab, wenn der letzte deutsche Spieler ausgeschieden ist, weil das dann oft mit meiner Auftragslage auch zusammenhängt. Wie viele Finals ich, Grand Slam Finals ich gesehen habe. Ich habe mein allererstes in meinem ersten vollen Reporter ja damals vom Tennismagazin, da war ich wirklich privilegiert, war der Wimbledon-Sieg von Angelique Kerber. Ja, es gab Reporter, die haben 25 Jahre seit Steffi Graf über 20 Jahre auf einen Grand Slam-Sieg gewartet und dann fährt Jannik Schneider zu seinem ersten Wimbledon-Turnier und kommt im Deutschen, so wurde das ausgelegt. Da war ich da und in Australien, wenn ich in Australien bin, bleibe ich natürlich immer bis zum Ende, weil die Reise so lang ist.
Ja.
Da habe ich die Finals immer gesehen, 3-4 Mal. Paris war jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass ich ein Finalwochenende mitgenommen habe. Hast du absolut recht und man muss sich das auch immer wieder vor Augen halten, weil ihr könnt uns gerne mal schreiben, wie euch das da draußen geht mit Jobs, mit Arbeiten, die ihr übernommen habt. Ab welchem Zeitpunkt werden die zur Normalität und ab wann kann man die nicht mehr wertschätzen? Ich muss hart an mir arbeiten, dass ich in der Selbstständigkeit, wo man natürlich auch nicht so viele Sicherheiten hat, vermehrt die positiven Sachen sieht und sich nicht so sehr mit Rückschlägen oder negativen Dingen aufhält, die während so eines Grand Slams normal passieren in der Selbstständigkeit. Ja? Also ich habe da 5, 6 Auftraggeber, es gibt Zusagen, dann gibt es Absagen, dann gibt es positives Feedback, dann gibt es mal gar kein Feedback, dann kam auch einmal ein schlechtes Feedback und da muss man dann trotzdem auch wie ein Sportler fokussiert bleiben, wenn man an dem Tag noch, darf sich davon dann nicht beeindrucken lassen und noch 2 Texte zu schreiben hat, auch in der Nacht, dass man die auf gutem Niveau abgibt. Da muss man aufpassen, dass man sich nicht verstrickt und es ist gut, dass du es mir nochmal gesagt hast, weil ich tendiere dann auch mal dazu, eher zu sagen, boah, jetzt muss ich hier noch bleiben und die halten sich nicht an die Abmachung oder jetzt muss ich noch das machen. Aber dass man halt, also ich versuche mir es immer so vor Augen zu halten, ich hätte früher als Schüler, als Teenager, übertrieben formuliert, getötet, um überhaupt bei einem Grand Slam Turnier...
Formulier es mal um, sag mal, du wärst zu Fuß gegangen.
Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ich hätte sehr viel aufgegeben, um Profi-Tennis auf dem Level vor Ort zu sehen. Und ich habe kein einziges Grand Slam-Turnier als Zuschauer gesehen. Mein erstes Grand Slam-Turnier war als Journalist vor Ort. Mein erstes Profi-Turnier war 2015. Da war ich schon auszubildender Journalist bei der Fuldaer Zeitung. Da saß ich auch schon auf der Pressetribüne. Das heißt, ich habe nie ein Profi-Tennis-Turnier als Fan erlebt, wo ich mal richtig mitgehen konnte oder richtig große Augen machen konnte, weil ich zum ersten Mal jemanden mit 200 km/h habe spielen sehen. Okay, da müssen wir jetzt nochmal reingehen. Was war dein erstes...
Das wolltest du ja nach deiner Karriere wieder machen.
Ja, aber...
Richtig mitgehen.
Da müssen wir mit dem Podcast richtig erfolgreich werden, dass ich so mit Ende 40 dann vielleicht einen Cut machen kann. Ansonsten muss ich safe bis 65, 67 arbeiten. Vielleicht werde ich auch so ein Reporter sein, der mit 74 neben mir, jetzt kommen die ganzen geilen Stories, neben mir beim French Open Finale saß ein argentinischer Journalist in seinen 70ern, ja, mit Stift und Zettel und es war wahnsinnig windig und er hatte genau eine Flasche und die hat er immer auf seinen Block gestellt, ja. Die Flasche war irgendwann leer und dementsprechend nicht mehr so ausschlaggebend, ja. Seine Notizen sind mir mindestens in 5 Zverev-Sätzen 11-mal ins Gesicht geflogen. Und was richtig so gesehen, so die Geduldsskala von mir ist so von, ey, alles cool, das ist ja witzig, zu, okay, ja, zu, ey, ist nicht mehr cool.
Ja.
Und beim 10.11. Mal war ich kurz davor, den Vlog zu nehmen und so runterzuschmeißen oder so. Das wollte ich aber gar nicht erzählen. Ich wollte eigentlich was anderes erzählen. Ah, genau. Ich wollte dich fragen, was war dein erstes Profispiel, was du vor Ort gesehen hast? Weil bei mir war es so eine lustige Paarung. Das kannst du dir nicht vorstellen. Musst du drüber nachdenken,
ja,
oder weißt du es?
Ja, wirklich gar keine Ahnung. Bestimmt damals noch Gary Weber Open in Halle. So Kids Day mit dem Tennisverein hingejuckelt, mit dem Bus. Montags schön irgendein Match, wo... ja, Kids Day werden ja immer die Matches angesetzt, die, glaube ich, die keine Karten verkaufen. So. Mhm. War mal eigentlich immer enttäuscht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt...
Machst jetzt einen auf Publik und beleidigst Kachin.
Nee, aber...
What draw is this? Who came next? Kachin?
Ja, der Arme.
Nee, bei mir waren es tatsächlich auch Gary Weber Open. 2015, erste Runde, mich als Lokaljournalist akkreditiert, angenommen, Akkreditierung, das ist jetzt verjährt, das ist jetzt 9 Jahre her, kann ich glaube ich sagen, ich bin da hingefahren, um Tennis zu gucken. Ich hatte
das erste Mal Rasentennis gesehen?
Genau.
Und gedacht, was ist das eigentlich?
Ja, aber jetzt pass auf, es war auch kein Tennis.
Wo sind die Ballwechsel?
Pass auf,
wo muss man die abholen?
Ich weiß nicht, ob es die erste Runde war, aber ich weiß auf jeden Fall, was die Paarung war und da gab es gar keine Ballwechsel. Also wirklich gar keine Ballwechsel.
Ja, normal.
Also, wer war dann dabei? Was denkst du?
Alter. Weiß nicht. Wann war das?
2015. Ich google gerade die Partie, um zu gucken, welche Runde es war.
Weil, ja, du musst mir irgendwie eine Nationalität geben oder so. 15, Berdig in Halle.
Ey, stark, stark.
Komm jetzt.
Jetzt noch,
der hat jetzt immer in Halle gespielt.
Ja, und wenn du jetzt noch den zweiten, dann, also liebe HörerInnen, nichts abgesprochen. Jetzt wirklich, ich glaube an gar nichts mehr, wenn er das jetzt ohne Hilfe. Ich sag dir jetzt auch keine Nation. Ich habe dir ja schon den Tipp gegeben, dass es keine Ballwechsel gab. Und jetzt gebe ich dir noch den Tipp, dass es nicht an Berdig lag.
Ja, dann gegen Carlo.
Ja!
Das.
Geil, Wolli. Karlovic Berdig auf der Pressetribüne 2015.
Ich bin so schlecht im Spielerraten, das glaube ich nicht.
Aber jetzt habe ich natürlich mit dem keine Ballwechsel. Aber dass du auf Berdig zuerst gekommen bist, war krank. Okay, also Karlovic Berdig 2015, Gary Weber Open. Es kann auch sein, dass es Mitte der Woche schon war, weil das sind ja keine so schlechten Spieler vom Ranking gewesen 2015. Mit Ass-Rekord. Karlovic schlägt Berdig in Halle. 19.06.2015, Tennismagazin.
Wie viele Asse?
Ich gehe gerade drauf.
Der wurde nämlich eingestellt, der Ass-Rekord.
Fehler beim Anzeigen dieser... Also irgendwas stimmt hier mit meinem Browser nicht.
Also ich kann ja überbrücken. Den Ass-Rekord hält Tobias Simon, aufgestellt in Ortisei beim Challenger in der Höhe in Italien. Mhm. 56 Asse in 3 Sätzen. Habe ich über weite Strecken gesehen, das Match. Da hat es oft im Vorhang hinten eingeschlagen. Das kann ich dir sagen. Da gab es auch keine Ballwechsel.
Ich google das jetzt nochmal am Handy. So viel Zeit muss sein. Wir sind eh am Ende des Podcasts. Wer die keine Geduld haben, haben wir schon abgeschaltet. Jetzt sage ich schon Zverev. Guck mal, ich google einfach aus dem Nichts Zverev. So bin ich schon. Berdig. Karlovic. Halle 2015.
Unfassbar, dass ich den richtig rate. Kann ich selber nicht glauben.
So, Tennismagazin. 19. Juni 2015. Mit Ass-Rekord. Karlovic schlägt Berdig in Halle. Der 2,11 Meter Hühne gewann nach seinem Sieg über Alexander Zverev, auch gegen den tschechischen Weltranglisten 6. Thomas Berdig, 7-5. 6-7, 8-10, 6-3. Karlovic gelang 45 Asse.
Ja, schlecht.
Damit stellte er, was Dreisatzmatches betrifft, einen neuen Ass-Rekord auf. Die bisherige Bestmarke von 44 Assen hielt er gemeinsam mit dem Australier Mark Philippoussis.
Legende. Ja.
Aufgestellt hatte
Wurde eingenommen, der Rekord.
Aufgestellt hatte Karlovic die alte Marke erst im vergangenen Jahr im Februar beim Turnier in Zagreb. Leidtragender war damals der Deutsche Daniel Pranz, der mit 7-5, 6-7, 6-7 unterlag.
Okay. Ja, der würde auch ein paar Asse gemacht haben in dem Match.
Ja. Stark. Aber wo wir uns manchmal hinführen. So, nach Halle 2015 werde ich gekauft. Aber ich kann mich gar nicht dran erinnern. Vielleicht hatte ich auch einfach nicht die Wahrnehmung dafür, so jung, dass da so viele Asse geschlagen wurden. Aber ich wusste, dass es war kein...
Ich hab noch eine kurze Sache. Ich habe dir ja geschrieben, Terminabsprache. Ich habe Kinderpicker.
Ah ja, so wollte ich eigentlich anfangen. Habe ich schon wieder vergessen gehabt. Ich wollte eigentlich fragen, ob es bessere Fragen gab als bei unserem Podcast. So wollte ich eigentlich den Podcast beginnen. Fangen wir nochmal an, oder? Fangen wir nochmal von vorne an, oder? Wie war's denn?
Mein Highlight war,
jetzt kommt's,
dass ich einfach neben dem Fritzle, dem Maskottchen vom VfB Stuttgart, sitzen musste.
Dann war es aber kein Highlight, wenn es musste war.
Und dann wurde ich gefragt, was ich für ein Fußballfan bin.
Dann hast du die Stimmung kaputt gemacht.
Und dann ist das Krokodil aufgestanden und wollte mich fressen. Das kann ja nicht reden, das Maskottchen. Es hat mir aber körperlich angedroht, dass ich jetzt aufpassen muss, was ich sage. Da habe ich gesagt, FC Bayern. Tut mir leid, Fritzl.
Mir tut der Student leid, der unter dem Kostüm war. Aber gut. Aber jetzt mal, wie waren die Kids? Waren das Grundschüler?
Nett. Ja, genau, das Alter. Erste Frage war, wen findest du besser, Messi oder Ronaldo?
Stark. Und was hast du gesagt? Komm, wir gehen jetzt mal.
Kann man sich ja nur
Feinde machen. Wir gehen jetzt noch, wie früher bei Slices heiß, wir gehen jetzt die Fragen durch, die die Kinder gestellt haben.
Ja, gut.
Also, Ronaldo oder Messi? Was hast du gesagt?
Ich habe gesagt, Gesamtpaket einfach als Sportler ist Ronaldo, aber
boah, langweilige also Politiker.
Messi halt Messi ist halt ein Gott, ne? Mhm. Aber keine Ahnung, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich halt Ronaldo nehmen, aber jetzt nicht, weil ich sage, der ist der bessere Fußballer. Einfach so. Insgesamt. Alles. Unterhosen und so.
Hast du gestern Abend zum Einschlafen vielleicht zufälligerweise Leichtathletik-EM geguckt?
Nee, leider nicht.
Mhm. Da war ein Lauffinale. Hindernis. Der Herren, glaube ich, war es. 3000. Oder jetzt bitte nagelt mich nicht fest, die Leichtathletik-Experten. Das war auf jeden Fall, bei den Damen sind es ja, glaube ich, 3000 Meter Hindernis. Bei den Herren sind es, glaube ich, 5000 Meter Hindernis. Zwei Deutsche, Dritter und Vierter geworden. Und der Deutsche, der Dritter geworden ist, ist zum Interview, ist in die Interview-Mixzone gerannt, völlig euphorisiert von seinem Bronze-Ding, ist auf Norbert König vom ZDF zu und der Viertplatzierte hat halt schon geredet und der war halt natürlich ein bisschen, also der war auch persönliche Bestleistung, das war ein Riesending für ihn, EM-Vierter und so weiter, aber es ist halt Holzmedaille, ne? Und dann kommt sein deutscher Konkurrent, ich weiß nicht, ob die befreundet sind oder ob die halt auch große Konkurrenten sind, wahrscheinlich, weil sie die beiden besten deutschen Läufer sind auf der Disziplin, kommt halt so vorbei, gerannt, voll euphorisiert, lässt ihn nicht das Interview zu Ende machen, kommt so mit rein und geht so zum ZDF-Mikro und macht so. Und Norbert König sagt dann, bitte was? So. Was ist das? Habe ich nicht bekommen. Nee, das ist. Und dann sagt er so, das ist der Cristiano Ronaldo-Jubel. Und dann hat Norbert König so gesagt, so, dann also, die Initialen, mir fällt gerade der Name nicht ein, dann also nicht BR7, sondern, nicht CR7, sondern dann hat er die Initialen von ihm halt genannt.
Ja, ja, okay, verstehe.
Aber ja. Und ich war ja bei meinem Kumpel, wir haben uns so kaputt gelacht, weil er halt einfach so völlig euphorisiert da reinkommt. Hätte nur noch gefehlt, dass er den anderen so wegschubst. Weltklasse-Moment.
Hast du ja auch das Champions League-Finale angeguckt? Oder nur DFB-Pokal?
Ja.
Oder auch richtigen Fußball?
Auch richtigen Fußball.
Da kam nämlich ein Flitzer, also zwei Flitzer, die sind da 3 Minuten lang. Am Anfang haben die ihre Kreise gedreht.
Ja, funny, habe ich nicht gesehen.
Und der eine,
habe ich nicht gesehen.
Ganz entspannt sind die rumgelaufen und dann hat der eine zum Ronaldo-Jubel ausgeholt. Mhm. Und das ganze Stadion,
als
er gelandet ist, hat dann gerufen. Es war das Beste am Finale. Ich konnte nicht mehr.
Ich habe Interviews gemacht und bin in der 10. oder 15. Minute gekommen. Ein Kumpel von mir war da und der hatte in einem Bar-Restaurant einen Tisch für 3 reserviert. Und ich komme rein und habe den nicht gefunden. Und stattdessen war Servus TV komplett da mit Christopher Kahrs und allem drum und dran. Und haben gegessen und haben das Spiel geguckt und dann habe ich mich erstmal zu denen gesetzt, bis ich und habe meinen Kumpel angerufen, der hat es aber erst 10 Minuten später gesehen und die waren dann, ich habe die einfach übersehen, die waren dann bereits auch da, dann habe ich mich zu denen gehockt, deswegen habe ich die erste Halbzeit erst bewusst ab Minute 35 geschaut oder so. Ja.
Okay.
Ja. Gut, Wolli. Ja, also ihr habt gemerkt, heute sehr intensive Themen und auch Themen, die uns mir oder uns, auch uns beiden teilweise oder auch nur Wolli sehr auf dem Herzen lagen. Und jetzt am Ende dann doch auch noch mal ein bisschen abgeschweift. Ich glaube, wir haben schon wieder, jetzt müssten wir die 2-Stunden-Marke eventuell geknackt haben.
Nee, oder?
Kommt drauf an, wie lange wir mit der Technik gebraucht haben, aber unser Call ging um 7 los, jetzt haben wir 21.14 Uhr.
Ja, nee, wir haben später gestartet.
Ich guck mal. 1 Stunde 56.
Sag ich doch. Niemals 2 Stunden.
Das schaffen wir auch noch irgendwann.
Alter, okay.
Gut.
Dann vielen Dank an alle fürs Zuhören, Zuschauen, wie auch immer. Schreibt uns gerne eine Nachricht, wie ihr es fandet, ob ihr es hinten raus ein bisschen zu privat, persönlich abgeschweift fandet. Freuen uns auf jeden Fall, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Janik, vielen Dank für deine Zeit. Es war mir ein Vergnügen.
Ich habe noch eine Frage. Darf ich noch eine Frage stellen, Wolli?
Jetzt wird es schon 3. Ja, komm. Du bist Patreon. Oder
ansonsten,
du darfst eine Frage stellen.
Wir können auch... Ihr meint, ich zahle selbst für meinen Podcast. Ja, das wäre funny. Lustig. Oder wir triggern und sagen, nee, ich stelle sie nächstes Mal. Schalte es wieder ein. Nee, ich stelle sie jetzt. Haben beim Turnier in Stuttgart dich Hörerinnen angesprochen? Oder generell, ja, generell seit du eingestiegen bist, speziell auf den Podcast eigentlich?
Ja. Das am Platz, in den Katakomben, im Physioraum, auf der Anlage, laufend, beim Selfie machen. Genau, war cool, einige von euch mal zu sehen. Ja, sprecht mich gerne an, freue mich immer, wenn jemand sagt, dass er mal reingehört hat. Und genau, ja, war auf jeden Fall nice.
Und nichts Unangenehmes?
Nee, das kommt immer
bei mir an.
Per Fake-Account auf Instagram. Das ist unangenehm.
Gut, das hat ja andere Gründe leider. Gut, dann danke fürs Zuhören. Du machst die. Ich habe dich unterbrochen wieder mal bei der Verabschiedung.
Ich habe schon alles gesagt. Ich mach's kurz. Ciao, ciao. Bleib gesund.
Bis nächste Woche.